willkommen bei Faszination Südostasien, dem Podcast, der dich auf eine unvergessliche Reise mitnimmt. Hier erwarten dich Insider-Tipps, spannende Geschichten inspirierender Menschen und ein Blick hinter die Kulissen. Von pulsierenden Metropolen über tropische Strände mitten hinein in ein Potpourri der Kultur. Bereit für die Reise deines Lebens? Denn dies ist mehr als nur ein Podcast. Es ist dein Tor zu unendlichen Möglichkeiten. Dein Abenteuer beginnt jetzt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Faszination Südostasien, der Reisepodcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht es um ein Thema, das mir bzw. uns persönlich sehr am Herzen liegt. Und zwar das Reisen mit Kind, bzw. speziell heute Thailand mit Kindern. Das klingt erstmal so ein bisschen nach Abenteuer und ich kann es euch aus eigener Erfahrung sagen, ist es auch. Aber ist eines der schönsten und entspanntesten Abenteuer, die man als Familie erleben kann. Also ich war schon einige Male mit meinen Kids dort und ja, wir sind jedes Mal aufs Neue begeistert, wie einfach das Reisen dort mit Kindern ist.
Ja, definitiv. Also ich war auch schon ein paar Mal mit meinem Sohn in Thailand und in anderen Ländern Südostasiens und habe mir auch jedes Mal gedacht, warum machen das nicht noch mehr Familien?
Also ich glaube, viele haben da einfach Bedenken, langer Flug, fremdes Essen, Klima. Dabei ist Thailand einfach super kinderfreundlich. Also überall begegnet man hilfsbereiten Menschen, die Locals lieben Kinder und es gibt so viele Orte, die sich perfekt für Familien eignen.
Ja, ganz genau. Also ich hatte vor meiner ersten Reise auch zahlreiche Fragezeichen im Kopf, aber am Ende war es dann doch viel entspannter als gedacht.
Was war denn für dich das größte Aha-Erlebnis bei eurer ersten Thailand-Reise mit Kind? Gab es da einen Moment, in dem du dachtest, okay, also das ist ja viel einfacher als gedacht?
Ja, das war direkt der Hinflug. Also wir sind mit Singapore Airlines über Singapur geflogen und von dort weiter nach Thailand. Und nach Singapur, das war halt ein Flug von über 11 Stunden. Und das Kind war noch sehr klein, also ich glaube, der war da 2,5. Und ich habe mir natürlich schon Sorgen gemacht, was ist, wenn nach einer Stunde mein Sohn plötzlich keine Lust mehr hat, im Flugzeug zu sein und das ganze Flugzeug zusammenschreit. Aber irgendwie fand das total super, hatte riesen Spaß mit den Stewardessen und hat kaum geschlafen die ganze Zeit, aber hatte einen riesen Spaß und da waren wir auf jeden Fall schon viel entspannter und der Rückflug war dann schon ohne Sorgen.
Ja, also das geht wahrscheinlich vielen so und genau darum geht's uns heute. Also wir möchten euch zeigen, dass Thailand einfach ein richtig gutes Ziel für Familien ist, welche Orte sich besonders lohnen und was ihr für eine entspannte Reise wissen solltet. Im Großen und Ganzen geht es also um die alles entscheidende Frage, kann man mit Kindern entspannt nach Thailand reisen? Also meine Kurzantwort dazu, ja. Und warum das sogar eine richtig gute Idee ist, das besprechen wir heute. Doch nicht ganz alleine, sondern wir haben zwei ganz wunderbare Gäste bei uns, die es wissen müssen. Unsere Gäste heute sind Mariana und Johannes. Die beiden reisen nicht nur leidenschaftlich gerne, sondern schreiben auch darüber. Und das ziemlich erfolgreich. Sie sind die Köpfe hinter dem Verlag Reisedepeschen, haben mehrere Bücher veröffentlicht. Unter anderem ein Inselguide zu Thailand, den ihr, by the way, bei uns auch im Shop bekommen könnt. Und haben mit ihren zwei Kindern Thailand ausgiebig bereist und wissen genau, worauf es ankommt. Also, lasst uns direkt loslegen. Willkommen, ihr beiden.
Hallo, herzlich willkommen.
Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Stellt euch doch zu Beginn einfach mal kurz vor und erzählt uns ein bisschen, was ihr alles so treibt.
Ja, wir sind Johannes und Mariana, Reiseblogger seit vielen Jahren und seit 2018 auch Verleger von den Büchern im Reisedepeschen Verlag. Und auch ein Paar, das heißt, wir haben auch zwei Töchter und mit denen reisen wir schon, seitdem sie geboren sind, im Prinzip sehr viel. Unter anderem auch regelmäßig nach Thailand mit der älteren Tochter, die war 10 Monate alt, als wir das erste Mal dorthin gereist sind. Und die zweite Tochter ist mit 6 Monaten das erste Mal nach Thailand gekommen. Und natürlich dadurch, dass wir ein Buch über die Inselwelt von Thailand produziert haben, hatten wir den guten Grund, immer wieder dorthin zurückzukehren und machen das auch regelmäßig und kennen uns mittlerweile deswegen sehr schön aus in Thailand.
Gut, ihr seid ja auch schon vorher sehr viel gereist, auch schon bevor ihr angefangen habt, übers Reisen zu schreiben. Und da wäre meine Frage, also wann fing das bei euch an? Hattet ihr schon immer auch einen Bezug zu Thailand und Südostasien. Und wie war das dann, als eure Kinder auf die Welt kamen? War euch das von Anfang an klar, dass ihr einfach so viel weiterreisen wird, weil das eure Leidenschaft ist? Oder wart ihr euch unsicher, wie das dann weitergeht?
Also, um jetzt von hinten anzufangen, es war so, dass wir tatsächlich, waren wir ganz überzeugt davon, dass wir weiterhin so unterwegs sein, so viel und so ausgiebig unterwegs sein können, wie wir wollen, weil Reisen eben unsere Leidenschaft ist, aber weil wir es eben auch einfach sehr stark beruflich, dann natürlich der Kontext sehr stark damit verknüpft ist und war. Von daher war das gar nicht so ein Fragezeichen. Unsere Umgebung hat das ein bisschen anders wahrgenommen. Die waren immer so klassischerweise sein, ja, wenn ihr erstmal Kinder habt, dann könnt ihr das natürlich so nicht mehr machen. Und vielleicht war das auch so eine gewisse Trotzreaktion, dass wir dann dachten, na, das probieren wir jetzt aber erst recht aus, ob das wirklich so ein Hinderungsgrund ist. Es stellte sich total schnell heraus, dass es das überhaupt nicht war. Im Gegenteil, also wir sind schon... ich glaube, sie war 4 Monate alt, als wir die erste Flugreise mit ihr gemacht haben, und sind in Europa viel unterwegs gewesen. Die erste Fernreise, da war sie, glaube ich, dann schon 8 Monate alt und dann ging es nach Kanada und 2 Monate später folgte, wie Johannes dann ja gerade schon sagte, dann eben auch Thailand. Von daher, das hat sich immer als super unproblematisch gezeigt und deswegen sind wir da motiviert dran geblieben und hatten auch gar nicht so einen Schrecken davor, das dann eben mit 2 Kindern genauso fortzuführen. Dann zu der Frage, ob jetzt Südostasien, Thailand von Anfang an so auf dem Schirm war. Also ich war tatsächlich das erste Mal in Thailand mit unserer Tochter. Vorher war ich da gar nicht gewesen. Da gab es so ein bisschen eher Nordafrika, Südafrika, aber auch vor allem Indien war ein starker Fokus. Und Johannes war da im Zuge seiner Weltreise gewesen und war dann irgendwie sofort so ein, hey, also mit Kind, lass uns doch mal Thailand ausprobieren.
Ja, ich war sogar noch weiter vorher schon mal in Thailand 4 Wochen gewesen, nämlich 2002. Also das ist jetzt schon 23 Jahre her, muss man leider sagen. Und das war kurz nach dem Abi damals. Von daher habe ich schon lange eine bestimmte Beziehung zu Thailand und mir war einfach klar, mit Kindern ist das ein ideales Reiseziel. Also damals haben wir dann Elternzeit gemacht und da war einfach Thailand perfekt für uns geeignet. Und das ist es, glaube ich, immer noch, mehr denn je vielleicht für alle anderen auch.
Mariana, du hast gerade angesprochen, so die Reaktionen aus eurem Umfeld, dass für die Leute nicht unbedingt so klar war, dass man mit Kind genauso weiterreist. Und ist das ein häufiges Problem, dass das Umfeld junge Eltern ausbremst, die vor allem mit Kleinkindern weite Reisen machen wollen?
Ich denke tatsächlich, das ist es ganz oft, ne? Weil ich meine, man ist ja in einer komplett neuen Situation. Also im gesamten Elterndasein würde ich eigentlich sagen, stetig ist man in einer ständig neuen Situation. Und gerade in so einer Zeit wie der Schwangerschaft, wo man das ja dann irgendwie alles schon permanent um die Ohren gehauen bekommt und dann muss man sich irgendwie mit Baby einfinden und Je kleiner die sind, desto schneller wachsen sie ja auch. Das heißt, man muss sich immer stärker anpassen und immer selbst schneller anpassen an diese Entwicklung. Und ich denke schon, dass das verdammt viele ausbremsen kann, wenn dann halt ältere, erfahrene einem ständig sagen, nee, das kannst du aber überhaupt nicht so machen. Und dann begibt man sich vielleicht mal in die eine oder andere Situation, vor der man vorher gewarnt worden ist. Und vielleicht läuft die dann eben auch mal nicht so entspannt. Und dann hat man natürlich automatisch den Rückschluss, ja, okay, ich wurde ja schon gewarnt, das haut nicht hin. Ich glaube, dass wenn das Umfeld da ein bisschen zurückhaltender wäre, dass sich das auch deutlich mehr Leute zutrauen würden.
Ihr habt ja eben gesagt, ich glaube, mit 8 Monaten war die erste Fernreise. War das dann schon Thailand?
Nee, das war dann Kanada.
Und wann wart ihr zum ersten Mal mit dem?
2 Monate später, da war sie 10 Monate alt.
Okay.
Ja, genau. Und deswegen wir sagen, wir waren wirklich viel unterwegs.
Und hat sich euer Reiseverhalten geändert? Also klar, man reist langsamer, aber habt ihr sonst so ein paar Sachen, die ja ausmachen würde, das hat sich auf jeden Fall deutlich geändert im Vergleich zur Zeit davor?
Ja, doch, ich würde es schon sagen. Über das erste Jahr, also das erste Lebensjahr unserer älteren Tochter, hat sich einiges für uns herauskristallisiert. Also eben langsamer, das ist auf jeden Fall ein total gutes Stichwort dazu, weil wir gemerkt haben, natürlich können wir unser Tempo überhaupt nicht mehr so umsetzen. Das macht dann ihr keinen Spaß und das macht uns dann noch viel weniger Spaß. Und wir haben auch gemerkt, dieses stetig, also das sehr oft unterwegs sein, hat uns da auch nicht mehr so gut gefallen. Es ist einfach dann viel schnell eingewöhnen, wieder umgewöhnen und ständig muss man sich in neuen Situationen zurechtfinden. Und da war für uns einfach klar, vor allem nach den 2 Monaten in Thailand, wo sie dann eben auch noch ihren ersten Geburtstag vor Ort feierte, dass uns dieses längere, langsamere Unterwegssein und dafür aber seltener definitiv ja bis jetzt eigentlich leitet in unserem Reiseverhalten mit Kindern. Und ich denke, wir würden auch sagen, es hat sich auch ein bisschen die Reise vor Ort geändert. Früher waren wir eigentlich ausschließlich immer mit öffentlichen Verkehrsmitteln jeder Art unterwegs. Also ob es der lokale Bus in Indien, Bangladesch war oder sonst was. Da sind wir dann vor allem mit der zweiten, weil wenn man zu viert ist, klar ist man halt auch einfach nochmal zusätzlich eine Person mehr, ein bisschen umgesattelt und sind jetzt bei Thailand zum Beispiel recht stetig aufs Mietauto umgesattelt. Weil es einfach die viel bequemere und flexiblere Art des Reisens dann für uns war, um dahin zu kommen, wo wir hin wollten, auch aufgrund unserer Recherche.
Ja, klingt doch gut. Und nachdem ihr gerade schon berichtet habt, dass ihr die Bedenkenträger weitgehend ignoriert habt, gab es trotzdem Momente, wo ihr gedacht habt, boah, das ist jetzt zu anstrengend oder das haben wir ein bisschen unterschätzt oder lief es im Großen und Ganzen alles ziemlich entspannt?
Also ich habe eine Situation im Kopf, da war es kurz mal ein bisschen unentspannt geworden. Johannes hatte irgendwie einen Fieberinfekt, dachte irgendwie, die Waldameise, die ihn gebissen hatte, hätte jetzt zu irgendeinem Organversagen geführt und wir waren auf Koh Phi Yam.
Das war ganz knapp.
Und dann bekam 2 Tage später eben unser Baby in dem Sinne ja noch, weil sie knapp noch nicht mal ein Jahr alt war, auch so ein Fieberinfekt. Und dann hatte ich 2 mit Fieberinfekt auf einer Insel, wo es irgendwie keine Notaufnahme gibt, sondern wo man, ich glaube, man musste eine halbe Stunde mit Roller in die, weiß ich nicht, wie man es nennen soll, ärztliche Versorgungsstation hinfahren. Da fand ich es kurz mal so, ja, okay. Stellte sich dann raus, dass es wirklich irgendwie offensichtlich ein viraler Fieberinfekt war, der nach 3 Tagen wieder abgeklungen war. Das war so, würde ich sagen, aber eigentlich die unentspannteste Situation. Wir hatten Glück, dass wir keinerlei Unfälle hatten in Thailand, weder jetzt so alltägliche Kinderunfälle, noch waren wir in einen größeren Verkehrsunfall verstrickt. Von daher, nö, ganz, eigentlich wirklich entspannt.
Ja, das klingt doch super. Und vielleicht, um den Vorstellungsblock jetzt so ein bisschen abzuschließen, gibt es irgendwas, was wir sagen würde, das war so das schönste Erlebnis als Familie in Thailand?
Ja, das ist wirklich sehr, sehr schwer zu beantworten. Wir waren ja mittlerweile über ein Jahr, wenn man zusammenrechnet, als Familie in Thailand. Und es gab so viele fantastische Orte, die wir gefunden haben auf unseren Reisen, gerade seitdem wir mit Mietwagen unterwegs sind, dass es total schwierig ist, da einen rauszupicken. Ich würde sagen, vielleicht auf der ersten Reise fällt mir ein Moment ein, wo wir einen ganz tollen Strand entdeckt haben, der sehr abgelegen war, wo auch nur eine Unterkunft ist und wo ich direkt das Gefühl hatte, wow, ja, hier ist es so, wie ich es mir vorstelle, hier möchte ich sein. Und das hat sich auch bestätigt, weil wir jedes Jahr oder jedes Mal, wenn wir in Thailand sind, dort sehr viel Zeit verbringen.
Ja, und ich glaube, was man sagen kann zusammenfassend, so dieses schönste Moment ist, also man entscheidet das ja für die Kinder, ne? Dieses, wir fahren da jetzt hin und wir gehen davon aus, wir haben da eine tolle Zeit. Also es ist jedes Mal wieder unglaublich schön gewesen zu sehen, wie sehr die Kinder darin aufgehen. Also wie jetzt mittlerweile auch absolut, die Vorfreude irgendwie bei denen steigt und auch der Wunsch wirklich zu sagen, wann fahren wir denn da wieder hin? Das ist einfach so schön dort und wir verbringen da einfach eine total entspannte und gute Zeit zusammen. Das finde ich schon ein mega schönes, wertvolles Feedback und eben gerade weil man diese Entscheidung ja trifft für die Kinder, zu sehen, wow, es gefällt denen auch vor Ort einfach mega gut. Egal, wo man jetzt ist, ob es dann jetzt Bangkok ist oder ob es der Strand ist oder ob man vielleicht auch mal so eine kleine Dschungeltour macht, dass die Begeisterung da auch bei denen ist.
Ja, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Also mein Sohn redet auch schon die ganze Zeit jetzt von der nächsten Thailand-Reise und wie er sich freut und was er alles machen will. Und Mango-Shake und mehr und so weiter und Tuk-Tuk fahren. ja, da ist die Vorfreude jetzt definitiv
das
auch da.
Das ist nicht anders. Ja, wir sind ja jetzt auch im Sommer wieder dort und wir haben da mittlerweile so eine Unterkunft, wo wir immer wieder sind und da lebt so ein Eichhörnchen. Und das ist immer so die erste Frage. Ah, gehen wir wieder zu dem Eichhörnchen, ne? Das ist das, was dann so im Kopf geblieben ist, ne?
Ja, yeah, das haben wir auch mit so einer kleinen Farm, die in der Nähe von Lopburi ist und wo dann auch immer nach den Hunden gefragt wird. Letztes Jahr hatten sie eine Babyziege und da ist jetzt die große Frage, boah, und die Babyziege, wie alt ist die denn jetzt schon und ist es dann noch ein Baby und so weiter. Also das sind einfach schöne Momente, die man dann im Alltag auch daraus hat, finde ich.
Ja, ja, und was so dieses schönste Erlebnis angeht, da bin ich voll bei euch. Das ist halt natürlich so, es ist ja meistens dieses ganze Gefühl, ne? Bei uns auch so, es wäre schwierig, da was rauszufiltern, aber irgendwie finde ich, ist es so, ich erinnere mich zum Beispiel immer daran, dass wir so am Anfang, als unsere Tochter ganz klein war, immer wenn wir essen waren, hat uns die jemand abgenommen. Ne? Und das heißt, du saßt dann da, konntest irgendwie gemütlich frühstücken und jemand hat so das Kind bespaßt. Und ja, so diese Offenheit, das war schon ganz cool.
Ja, das stimmt, da hast du voll recht. Das ist bei uns auch häufiger vorgekommen. Das so mit so einer ganz tollen Selbstverständlichkeit.
Genau, sind wir ja schon so ein bisschen beim nächsten Thema. Also Thailand ist ja für viele so ein bisschen der Inbegriff von einem Traumreiseziel. Also nicht nur für Backpacker, Luxusreisende, sondern eben auch für Familien. Also Familien, die das erste Mal mit Kindern eine Fernreise machen, sind dann doch irgendwie immer mal wieder bei Thailand gelandet. Bei uns war das auch so. Also unsere erste größere Reise ging eben auch nach Thailand, als unsere Tochter damals 4,5 Monate war. Haben auch die gleichen Erfahrungen gemacht, so wie ihr, im Sinne von, oh mein Gott, ne, so weit und so warm und das Kind. Und das wird bestimmt alles anders. Wenn ihr mal ein Kind habt, dann reist ihr nicht mehr so. Also kenne ich alles. Und ja, wir waren dann trotzdem in Thailand. Thailand haben wir übrigens auch als Reiseziel in der zweiten Folge des Podcasts nochmal besprochen. Also wer da noch ein paar Infos mehr haben will, kann da nochmal reinhören. Aber jetzt zu meiner Frage, warum würdet ihr denn sagen, ist Thailand besonders gut geeignet für Reisen als Familie und besonders mit Kindern?
Ja, es hat eine tolle Mischung. Also es ist natürlich gerade im Winter sehr schön warm und sonnig, was man jetzt in Deutschland nicht bekommen. Das heißt, es ist einfach eine tolle Gelegenheit, mit kleinen Kindern, die noch nicht schulpflichtig sind, vor allem dann im Winter hier dem zu entkommen. Mhm. Gleichzeitig hat es eine tolle Kulinarik. Man kriegt also wirklich fantastisches Essen und Trinken eigentlich überall im Land. Es ist günstig. Das heißt, man kann für überschaubares Geld sehr gut dort rumkommen und seine Zeit verbringen und sehr gut leben. Mhm. Und was es eben auch für Kinder besonders macht, ist, dass die Menschen dort unglaublich freundlich sind und Kinder einfach generell gefeiert werden. Also das ist einfach sehr, sehr schön und es ist dann auch ein gewisser Kontrast, den man zu Deutschland beispielsweise hat. Wo Kinder ja dann doch eher als störend manchmal wahrgenommen werden, ist das dort eben nicht der Fall. Und es ist ganz oft so gewesen, dass eben wildfremde Menschen, ob der Polizist oder die irgendwelche Menschen im Supermarkt
oder in den Tempeln, die Mönche
sich einfach total gerne und freundlich mit den Kindern beschäftigen und das ist einfach sehr schön. Also es hat auch einen Effekt auf unsere Kinder gehabt, dass die, wenn sie aus Thailand wiedergekommen sind, waren sie einfach viel offener anderen Menschen gegenüber, hatten eine ganz andere Form, mit denen zu interagieren. Und das hat dann auch manchmal dazu geführt, dass sie ein bisschen irritiert waren, wenn sie wieder hier waren, warum das nicht mehr so funktioniert hat wie in Thailand. Aber nichtsdestotrotz ist das eine tolle Erfahrung für uns, für die Kinder, für ihre Entwicklung. Und deswegen ist Thailand für uns ein tolles Ziel als Familie.
Genau, und dazu kommt noch, muss man bei Thailand einfach sagen, es hat natürlich ein super Gesundheitssystem, zumindest wenn man das auf der privaten Ebene sieht. Gibt es einfach da eine gute Basis, auf wo man sich im Notfall hinwenden kann. Das ist natürlich nicht ganz unwichtig, wenn man mit Kindern reist.
Ja, absolut. Da habt ihr recht. Und ich finde, das geht ja auch schon so ein bisschen immer los, wenn man jetzt zum Beispiel nach Bangkok kommt und steht am Flughafen und ist zum ersten Mal dort und dann läuft auf einmal jemand in der Uniform auf einen zu und winkt einen aus der Schlange raus und man denkt, oh mein Gott, was habe ich getan? Aber tatsächlich wird man dann in die Priority Lane geschoben, weil das für die natürlich undenkbar ist, dass man mit Kind so lange in der Schlange stehen sollte. Genau. Ihr wart ja jetzt schon in ganz vielen Ländern, habt ihr eingangs schon erwähnt. Könnt ihr da so ein bisschen Vergleich ziehen? Wie kinderfreundlich ist jetzt Thailand im Vergleich zu anderen Ländern? Kann man das so ein bisschen benennen?
Ich würde sagen, also wir haben eigentlich meistens das Gefühl gehabt, die meisten Länder sind doch deutlich kinderfreundlicher, als wir es von hier zu Hause in Deutschland gewohnt sind. Also von daher ist es nach oben immer ziemlich gut offen. Gefühlt war es immer schon so, alles südlich der Alpen ändert sich schon mal grundsätzlich. Also wir haben es auch oder die Schweiz mittendrin, ne? Da waren wir auch mit unserer Tochter, als sie noch sehr, sehr klein war. Und auch da war eben schon das Interesse irgendwie an einem Baby, auch von jüngeren Menschen, von Männern. Also während es hier ja manchmal so ein bisschen sehr frauenzentriert maximal ist, das war einfach eine ganz andere Aufgeschlossenheit, die einem gefühlt entgegenkommt. Vielleicht ist es auch das Urlaubsfeeling, was man manchmal hat, ne? Dass man das natürlich zu Hause nicht so bringt. Aber ich glaube doch, auch wenn wir uns mit Freunden unterhalten, ist eigentlich doch die Erfahrung, je weiter südlich, desto kinderfreundlicher und offener wird's. Und sie werden mehr als Bestandteil des Lebens angesehen und nicht mehr ein, okay, wie können wir das Ganze voneinander trennen?
Ja, das stimmt voll. Also soll ja jetzt auch kein Bashing sein, aber das ist die Erfahrung haben, denke ich, die meisten gemacht, die gerade in so Thailand südliche Länder und so unterwegs waren, ja.
Das geht natürlich manchmal auch damit einher, dass die Grenzen, die man so gewohnt ist, ein bisschen übertreten werden. Also dass vielleicht es auch ein bisschen überhand nimmt. Das ist jetzt nicht nur in Thailand so, sondern vielleicht auch im mediterranen Raum kennt man das vielleicht auch, dass irgendwie Kinder schneller mal übers Haar gestrichen wird oder von Wildfremden auf den Arm genommen wird. Das ist natürlich auch etwas, mit dem man sich dann wo man dann Grenzen ziehen muss, wo man sich eben, wie man sich wohlfühlt damit. Aber ja, grundsätzlich ist es total schön.
Könnt ihr so mal 2, 3, 4 Top-Argumente, sage ich mal, liefern, wo ihr sagt, hey, das sind Gründe, darum solltet ihr da draußen unbedingt mit euren Kindern nach Thailand reisen?
Top 1 würde ich tatsächlich das von Johannes schon angesprochene kulinarische Thema sagen. Man kann in Thailand unglaublich geil essen. So, und jetzt wird gleich kommen so ein, ja, und was ist mit den Kindern? Genau, die eben aber auch, weil erstens ist es bei den Thais selber so, dass Kinder meist, also für unter 7, die kriegen kein scharfes Essen serviert. Das ist für die Thais völlig, also die würden nie im Leben einem Kleinkind einen scharfen Reis hinstellen. Das heißt, man kriegt wirklich sehr, sehr viel Essen, was die Kinder eben auch konsumieren können. Dann hat man eine spektakuläre Fruchtauswahl zum Beispiel, ne? Also was man alles kennenlernen kann an Dingen, die man vielleicht hier aus dem Supermarkt kennt, und aber zu sehen, wie das alles vor Ort wächst. Wie sieht eigentlich so eine Ananaspflanze aus? Wie sieht ein Bananenbaum aus? Wie sieht eine Kokospalme aus? Ich finde, das ist das bereichert schon alle sehr. Das wäre jetzt so mein Top 1. Top 2?
Top 2 wäre auf jeden Fall die Freundlichkeit, wie wir gerade schon erzählt haben. Dass man sich einfach wohlfühlt, dass man herzlich empfangen wird und eine tolle Zeit haben kann, ohne dass man sich irgendwie fehl am Platz dort fühlt. Das finde ich ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt.
Und Top 3 wären die Strände tatsächlich, weil ich, also für uns war es zumindest so, dass wir so kleine Kinder hatten, die einfach viel, viel, viel Auslauf brauchten. Ganz viel Bewegungsfreiheit und sich sehr, sehr gerne so im seichten, warmen Wasser aufhielten. Und das hat sich einfach, das war einfach genial in Thailand. Also durch Ebbe und Flut hast du da eben auch immer so diese Möglichkeit, dass du in dieser seichten Ebbe total warm irgendwie rumplanschen kannst an Sandstränden. Das hat uns immer für sehr viel entspannte Familienzeit gesorgt.
Ja, ich würde sagen, ein wichtiger Punkt ist auch das Geld. Also natürlich hat man den Langstreckenflug, der erstmal ins Geld geht. Aber wenn man dann vor Ort ist, gibt es einfach für Europäer ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis. Das heißt, richtig gute Unterkünfte, gute Locations, gutes Essen für sehr überschaubares Geld. Und dann kann man sich eventuell eben auch eine längere Zeit dort gönnen, vielleicht 2 Monate oder 6 Wochen, ohne dass es dann vor Ort so wahnsinnig viel kostet.
Also zusammenfassend, das Wetter ist super, das Essen ist geil, die Leute sind freundlich. Was will man mehr?
Gut, dann wäre jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen, um mal über die Ziele in Thailand zu sprechen. Wir haben ja eben schon herausgehört, dass ihr auch häufig mal so abseits der Standardrouten unterwegs seid. Aber was würdet ihr denn denen empfehlen, die vielleicht noch nicht so oft in Thailand waren oder zum ersten Mal fahren und vielleicht auch nicht ganz so abenteuerlustig sind? Welche Ziele sind besonders gut für Familien, für Reisende mit Kind und vor allem auch mit Kleinkind geeignet?
Genau, also es war natürlich auch ein bisschen unser erster Aufenthalt, war natürlich auch ein bisschen geprägt davon, ne, dass wir jetzt nicht gleich gesagt haben, oh wow, Thailand, jetzt lass uns mal ein Dschungeltracking mit Baby machen. Nein, wir haben uns tatsächlich gezielt umgeschaut, wo gibt es eine gute Krankenversorgung und sind danach vorgegangen. Und bei uns wurde das erste Ziel deswegen jetzt neben Bangkok zum Beispiel Koh Chang oben im Nordosten, weil es dort eben ein internationales Krankenhaus gibt, wo man sich hinwenden kann im Notfall. Dann haben natürlich zum Beispiel sowas wie Koh Samui und Phuket, sind einfach super große Inseln und bieten sich deswegen total an, da auch schöne Flecken zu finden, die jetzt vielleicht nicht gleich Pauschaltourismus sein müssen. Das kann man schon richtig gut empfehlen.
Genau, und als wir uns dann so ein bisschen eingefunden hatten, auch mit Baby, haben wir dann auch andere Inseln vor allem besucht erstmal, waren zum Beispiel auf Koh Phayam in der Andamansee, und das hat uns auch sehr, sehr gut gefallen. Das ist dann eine kleine Insel, nahezu ohne Autoverkehr und sehr überschaubar, sehr freundlich. Total gut geeignet für Familien.
Koh Lanta wäre eben auch noch so ein Kompromissziel, wenn man sagt, okay, ja, nee, Koh Samui, Phuket ist eigentlich jetzt nicht, muss ich nicht haben. Koh Lanta bietet für alle was und ist eben auch eine sehr, sehr schöne Insel, die viel Ausstattung für Kinder auch dann hat. Weil klar, wenn man mit Kleinkind unterwegs ist, muss man sich auch so ein bisschen überlegen, wo kriege ich denn jetzt eigentlich zum Beispiel die Windeln her für mein kleines Kind oder mein Baby? Und das lässt sich schon auf jeden Fall alles machen vor Ort, aber je kleiner und untouristischer es wird, desto schwieriger wird es, weil Windeln jetzt tatsächlich eben bei den Locals gar nicht so standardmäßig sind.
Ja, auf jeden Fall auch guter Tipp mit Koh Lanta, also das kann ich auch bestätigen. Da sind ja vor allem einige Strände, wo auch wirklich richtig viele Familien sind und wo die Kinder auch schnell Anschluss finden.
Und Koh Phangan ist natürlich auch ein Ziel dafür, ne? Also
ja, auf jeden Fall.
Das ist dann, also klar, da hast du immer dieses Party-Ding, was man als erstes denkt, aber das ist ja nicht die ganze Insel, das ist dieser eine kleine Teil. Und es ist eine wunderschöne Insel, wo man perfekt auch mit Kindern Urlaub machen kann.
Und wie schaut es mit Bangkok aus? Die Inseln, da haben wir gerade drüber gesprochen. Bangkok als Weltstadt, als Metropole. Wie sind da eure Erfahrungen? Ab welchem Alter? Für jedes Alter?
Wir würden es jetzt nicht jedem und in jedem Alter empfehlen. Es ist natürlich eine super faszinierende Stadt und auch für Kinder gibt es wahnsinnig viel zu sehen und zu erleben. Aber je nach Alter ist es dann auch sehr, sehr stressig. Und also mit kleinen Kindern, die aber jetzt nicht mehr getragen werden, sondern anfangen selber zu laufen, würden wir sagen, würden wir den Aufenthalt eher kürzer machen und dann lieber rausfahren, wo es deutlich entspannter dann ist.
Oder eben in kleinere Städte fahren, wo man auch jetzt zum Beispiel oben in Chiang Mai natürlich eine super Zeit haben kann, auch kulturell sehr, sehr viel machen kann. Aber es ist nicht gleich so überfordernd wie Bangkok, weil es einfach nicht diesen Verkehrsaufkommen hat.
Jetzt, wo die Kinder ein bisschen älter sind, haben wir dort auch mehr Zeit verbracht. Und dann ist das für die auch eine ganz tolle Sache. Also wenn man dann in Chinatown ist und da durch die Märkte sich zwängt und Sachen entdeckt kann, das ist auch für Kinder ein tolles Erlebnis.
Ja, und du hast ja natürlich auch die ganzen Parks, ne? Da sind ja meistens auch immer so zumindest ein bisschen Spielplätze, Lumpini Park mit den Waran, also so ein paar Rückzugsflächen, grüne Flächen hat man da auch immer wieder.
Genau, es kommt natürlich, da muss man einfach dann vorne wegschauen, wo in Bangkok kommt man unter. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Tipp, dass man sich da ein bisschen einliest und sagt so, okay, ich möchte das in Bangkok machen und dann macht es Sinn, auch in der Nähe zu sein, weil wenn man besonders große Distanzen zu überwinden hat und dann Ewigkeiten im Stau rumsteht, dann wird's richtig anstrengend. Und gerade mit kleinen Kindern, die dann da irgendwie auch im Taxi abhängen müssen und dann vielleicht Hunger kriegen und du kommst aber nicht weiter. Also das kann schon ein bisschen nervig werden.
Genau, aber mit ein bisschen älteren Kindern, so ich würde mal sagen so ab 6 Jahren, funktioniert es dann auch sehr gut, weil dann auch die lokalen Verkehrsmittel ein Highlight allein schon sind. Mit dem Tuk-Tuk irgendwo rumzufahren oder auf diesen Kanälen mit den Fähren. Das ist tolle Erlebnisse und das haben die dann auch richtig gerne gemacht.
Ja, mein Sohn ist 4, der will auch immer als erstes erstmal an Flussboote gucken. Ja, das kann ich auch bestätigen. Also die alten Holzbodenbusse, die da noch durch Bangkok fahren, wo man vorne neben dem Fahrer sitzen kann oder Skytrain. Die Boote, das ist auf jeden Fall für die Kinder ein Erlebnis. Da muss man eigentlich sonst fast gar nichts mehr machen. Und ein Hotel mit Pool kann man sich in Bangkok vielleicht auch mal gönnen. Das ist dann vor allem am Nachmittag schön. Ihr hattet eben schon Chiang Mai angesprochen. Wie ist generell so eure Erfahrung mit Zielen, die keine Strandziele sind, also wo man eher hinfährt, um die schönen Tempel zu sehen oder um Sachen in der Natur zu erleben?
Die ist auch total positiv, unsere Erfahrung dazu tatsächlich. Ich würde immer sagen, es kommt natürlich, am meisten kommt es auf das Interesse, was man jetzt als Eltern hat. Das ist die Grundvoraussetzung immer. Wenn man da Bock drauf hat und jetzt vielleicht auch um Chiang Mai herum gerne wandern geht, dann wird das auch mit Kindern total gut funktionieren. Wenn man aber eigentlich überhaupt keinen Bock aufs Wandern hat, dann wirst du auch die Kinder davon nicht begeistern können. Aber ich würde gar nicht sagen, dass es den Strand braucht, um Kinder in Thailand zu motivieren oder glücklich zu halten. Also wir waren letztes Mal auch total viel in der Umgebung von Bangkok zum Beispiel unterwegs und haben uns gezielt so ein paar Märkte angeschaut, die sich unsere Tochter irgendwie vorher ausgesucht hatte. Und die hatten Heidenspaß dabei, da über die Märkte zu laufen. Und es war zum einen eben dieser Markt mit dem Zug und dann ist natürlich auch dieses Floating Market Thema da. Und was wir ganz witzig finden, ist, dass wir manchmal deutlich touristischere Unternehmungen mit den Kindern unternehmen, als wir es vorher getan haben. Also das ist zum Beispiel was sich auch geändert hat, weil die Kinder dann einfach so eine unglaubliche Neugierde mitbringen und sagen, wie ein Markt mit Booten, wie geht das denn? Und dann sagst du, ja, okay, komm, lass uns hinfahren, wir zeigen es euch mal.
Das heißt im Grunde, man kann eigentlich überall hinfahren. Wichtig ist nur, dass man ein bisschen besser plant, als man das vielleicht ohne Kind gemacht hat, um viel unnötige Fahrerei vor Ort zu vermeiden und sich vorher auch klar zu werden, was man selber möchte.
Genau, absolut.
Das ist ja ein super Übergang zu unserem nächsten Thema, zu unserem nächsten Punkt. Und zwar, ihr habt das Thema der Planung oder der Organisation angesprochen. Viele Eltern haben eben Respekt eben vor einer Fernreise mit Kindern. Ich glaube, man kann da viele
Ängste schon im Vorfeld ausräumen, wenn man sich da gut vorbereitet und die richtigen Infos hat. Gehen wir mal chronologisch vor. Also die großen Bedenken, du hattest es anfangs erwähnt, Stefan, kommen ja oftmals oder erstmals wegen des langen Fluges auf. Lasst uns also da mal drüber sprechen. Wie ist es denn so mit der Anreise und den Langstreckenflügen mit Kindern? Wie bereitet ihr eure Kinder darauf vor oder bereitet ihr sie überhaupt darauf vor?
Jetzt haben wir ein bisschen die Luxusposition, dass die schon im Babyalter diese Langstreckenflüge gemacht haben. Das heißt, wir haben sie darauf vorbereitet, indem es so ein bisschen, ja, vielleicht einmal im Jahr normal wurde. Und wir haben uns darauf vorbereitet, indem wir erstmal bei den Flugzeiten, ob Langstrecke oder Kurzstrecke, geschaut haben, okay, wie sind die Schlafzeiten unserer Kinder? Dass wir das irgendwie abpassen können, dass wir da nicht völlig konträr zu unterwegs sind. Und damit sind wir eigentlich ganz gut gefahren, um uns da reinzugewöhnen alle zusammen. Dass wir gesagt haben, naja, also wenn wir nach Thailand fliegen, dann nehmen wir uns schon einen Nachtflug, der unseren Nachtzeiten entspricht. Und genauso eben auch auf Kurzstrecke. Also wir haben tatsächlich viel geschaut, okay, wie ist die Mittagsschlafzeit, wie sind die der Kinder und können wir vielleicht über diese Zeit fliegen, um da einfach einen Entspannungsfaktor drin zu haben.
Es ist natürlich, wenn man eine Fernreise mit Flug macht, dann ist es auch nachts nicht so entspannt, wie wenn man alleine das machen würde. Aber wir haben dann zum Beispiel auch geschaut, dass wir so eine kleine Liege mitbuchen können, als sie noch ganz kleine Babys waren, die man dann an so eine Wand einhängen kann. Da gibt es ein paar Sitze in jedem Flugzeug, wo das möglich ist. Und dann hatten die dann so eine Art Bettchen, wo sie drin schlafen konnten während der Nacht. Und das hat das Ganze dann auch entspannt. Also da muss man dann vielleicht ein bisschen mehr dafür bezahlen, dass man jetzt den passenden Sitzplatz sich reserviert. Aber das hat sich dann auch gelohnt. Später natürlich, wenn sie ein bisschen älter sind, dann funktioniert das nicht mehr. Aber gerade diese Nachtflüge, das hat es dann doch eigentlich sehr gut erträglich gemacht.
Also geht es eher darum, dass ihr euch auf den Flug vorbereitet, anstatt eurer Kinder.
Ja.
Aber ja, man macht sich dann natürlich immer viel Gedanken und denkt dann manchmal, ja, Nachtflug, ja super, da schlafen die ja dann ja 10 Stunden. Ne? Und manchmal klappt es, manchmal nicht. Also wir haben beides auch schon erlebt. Wir haben schon Fälle gehabt, wo unsere Tochter, glaube ich, fast den kompletten Flug geschlafen hat und bei einem anderen Nachtflug dachten wir, ja, das müsste ja passen und dann waren das vielleicht 2-3 Stunden. Also man kann sich nicht hundertprozentig drauf verlassen, aber solange man selbst ein bisschen gut vorbereitet ist und irgendwie auch entspannt bleibt, glaube ich, ist das auf jeden Fall machbar.
Es ist auch nicht so schlimm, wenn dann tatsächlich mal nicht so besonders viel geschlafen wird, weil durch die Zeitumstellung ja der Schlafrhythmus völlig durcheinander geht. Das heißt, da muss man sich umgewöhnen und dann ist es ein bisschen egal, ob man da jetzt die Nacht sich um die Ohren gehauen hat oder nicht, weil man einen neuen Rhythmus finden muss. Und deswegen sind wir da immer sehr entspannt dran gegangen.
So grundlegendes ist natürlich, dass man sich, dass man natürlich genug Essen dabei hat, wenn man jetzt mit einem kleinen Kind in so eine lange Strecke reingeht, weil dass das Flugzeugessen beim Kind irgendwie ankommt, das ist ja eher ausgeschlossen und dass man da gut ausgestattet ist, sonst kann es natürlich super anstrengend werden. Hungrige Kinder kennt jeder. Ich glaube, aus Erfahrung, was wir vielleicht mal etwas naiv angegangen sind, ich kann Wechselsachen sehr empfehlen. Dass, falls ein Kind dann doch irgendwie mal, ob es jetzt irgendwie, weil es was kleckert ist oder weil es vielleicht auch einfach ihm was nicht gut bekommen hat, man kommt ja nicht an sein Gepäck ran. Also so sich kurz vorher so ein bisschen zu Gedanken zu machen, was brauche ich eigentlich alles, damit ich entspannt an die Sache rangehen kann, dann funktioniert das.
Das ist ja das Thema Vorbereitung, ne? Je besser man vorbereitet ist, umso sicherer, ruhiger und entspannter ist man auch.
Genau.
Deswegen Genau, es ist ganz gut, wenn man da sein Handgepäck ein bisschen sinnvoll plant, vielleicht noch irgendwie ein Buch oder vielleicht auch so kleine Spiele mit reinnimmt, kommt dann immer ein bisschen auf das Alter der Kinder an, aber kann ich total bestätigen.
Genau, oder anderer Worst Case Medikamente, ne? Also manchmal werden Kinder ja auch einfach krank und man hat es vorher überhaupt nicht absehen können, aber dass man zum Beispiel ein Fiebermittel zur Hand hat, was man im Flugzeug geben könnte, wenn man merkt so, okay, wow, das fiebert mir hier gerade irgendwie total hoch, keine Ahnung warum, habe ich nicht gewusst, aber passiert einfach.
Was ich zu dem Punkt, du hast jetzt eben auch nochmal so Essen und Snacks und sowas angesprochen, nochmal sagen wollte, ist, was ja oftmals ein bisschen untergeht, ist, dass es ja völlig erlaubt ist, dass man Kekse oder kleine Snacks mit in den Flieger nimmt.
Ja,
also
da hast
man
du
kann
völlig
die theoretisch recht. Theoretisch bei der Abfahrt zu Hause sogar noch einpacken. Das wird einem ja nicht abgenommen wie normalerweise Flüssigkeiten an der Sicherheitskontrolle. Und das wäre der nächste Punkt, wenn man kleine Kinder hat, dann bekommt man das in der Regel auch gar nicht abgenommen. Also wir haben abgekochtes Wasser damals zum Beispiel für das Fläschchen mit durch die Sicherheitskontrolle nehmen dürfen. Also
ja.
Und auch wenn man da eine Flasche Wasser hat und eben sagt, das ist für das Kind, dann ist das in der Regel erlaubt.
Genau, können wir absolut bestätigen. Auch Quetschis kann man zu Hause einpacken und darf man problemlos durch die Sicherheitskontrolle mitnehmen. Das alles geht bis zu einem gewissen Alter der Kinder. Also ich glaube so, wenn die ab 5, 6 beide quasi oder 3, 4, wie auch immer, wie viele es sein mögen, da kriegst du das Wasser dann tatsächlich wieder abgenommen. Also jetzt, wo unsere Kinder sind mittlerweile 9 und 6 und da können wir eben das Wasser nicht mehr für die Kinder mit
genau.
durch die Sicherheitskontrolle.
Aber eben die Snacks, ne? Also wenn man so Knabberbrezeln oder sowas hat, das geht. Weil das oftmals auch erlebe ich häufig, dass da so eine Verwunderung ist. Ach, wie, ich dachte, das darf man nicht mitnehmen. Wie gesagt, Essen, solche Sachen, Knabbersachen sind erlaubt.
Es ist auch erlaubt, leere Flaschen mitzunehmen und die dann nach der Sicherheitskontrolle im Terminalbereich noch aufzufüllen. Also wenn man da jetzt zum Beispiel einfach mehr Wasser dabei haben möchte. Das Trinkwasser in Deutschland kann man ja problemlos konsumieren und dann kann man das sich einfach nochmal komplett auffüllen und hat dann deutlich mehr dabei als jetzt oder muss jetzt nicht da noch für ein Heidengeld im Flughafen abgepacktes Wasser kaufen.
Genau, und ihr habt es ja auch angesprochen, also wenn Hunger, dann ist ja jetzt und sofort und wenn Durst, dann auch jetzt und sofort und nicht in einer halben Stunde, wenn dann quasi die nächste Mahlzeit im Flieger ansteht. Und Flasche macht auch bei Flügen innerhalb von Thailand oder innerhalb von Südostasien Sinn, weil es dort dann auch öfter mal Refill-Stationen gibt, wo dann trinkbares Wasser in die Flasche aufgefüllt werden kann. Gibt's denn da bestimmte Airlines, die ihr bevorzugt, wo du sagst oder wo ihr sagt, hey, die sind irgendwie besonders familienfreundlich, da haben wir besonders gute Erfahrungen mitgemacht?
Also eigentlich haben wir mit allen Standard-Airlines super Erfahrungen gemacht, vor allem als wir eben noch dieses extra Baby-Bassinet dazu gebucht haben. Ich fand, das ist vom Personal, kannst du mal so einen Flieger abkriegen, aber eigentlich war es immer gut. Und ich glaube, es ist mehr so die Frage, so okay, fliege ich jetzt Super Economy, wie es einige ja anbieten, die dann halt überhaupt kein Board-Entertainment, kein Essen und so haben. Oder nehme ich einen Standardflug, wie man es kennt, dass man auch noch Essen serviert bekommt, ein paar Wasser gereicht kriegt und dann eben auch noch Entertainment-Programm mit diesem klassischen Bildschirm vorhanden ist. Also ich glaube, das wäre eher so, wo ich gucken würde und tendenziell jetzt, je jünger die Kinder sind, dazu raten würde, eine Standard-Airline zu nehmen, wo man diese Annehmlichkeiten alle hat und jetzt nicht auf einen Langstrecken-Low-Budget-Flug zu gehen.
Und dann eher auf Direktflug oder eher Strecke mit Zwischenstopp?
Direktflug ist natürlich toll, aber momentan schwer bezahlbar, würde ich sagen. Aber klar, wenn man es sich leisten kann und vielleicht einen guten Deal kriegt, ist ein Direktflug perfekt. Aber wir reisen in der Regel mit einem Zwischenstopp, meistens irgendwie im arabischen Raum.
Finnland war eine Weile auch.
Genau,
stimmt,
Helsinki,
die
war eine Zeit lang sehr günstig. Das kommt jetzt immer ein bisschen drauf an, aber wir wählen den Flug am Ende dann hauptsächlich eben nach der Verbindung aus und nach dem Preis.
Okay, du hattest vorhin eingangs schon mal so das Thema Zeitumstellung, Schlaf bei den Kindern angesprochen. Wie geht ihr damit um? Gibt es da Tricks, wie man das umgehen kann oder nicht umgehen oder zumindest irgendwie ein bisschen abfedern kann?
Ja, wir versuchen so schnell wie möglich in einen neuen Rhythmus reinzukommen. Mhm. Und müssen sagen, dass es den Kindern in der Regel deutlich schneller gelingt als uns. Also die sind dann doch, das ist vielleicht eine Nacht, zwei Nächte, wo sie dann nachts nochmal auf einmal hellwach sind, weil es noch der alte Rhythmus so ein bisschen ist. Aber spätestens am dritten Tag sind die eigentlich umgewöhnt. Und ja, wir versuchen, wenn wir ankommen in Bangkok, möglichst in Bangkok eben unterzukommen, dass wir jetzt nicht noch lange Fahrten haben und dann wach zu bleiben, bis es eben Abend ist und nicht jetzt irgendwie zwischendurch noch ein Nickerchen zu machen, weil man so müde ist, sondern einfach direkt durchziehen und sich versuchen, möglichst eben an den neuen Rhythmus zu gewöhnen.
Wenn es möglich ist, aber weil Stefan das vorhin auch ansprach mit dem Pool eventuell in Bangkok, das ist tatsächlich was sehr hilfreich sein kann, wenn man irgendwie ankommt in der Stadt und man weiß, okay, da gibt's einen Pool. Also ich sag's jetzt mal so pauschal, doch die meisten Kinder sind ja sehr wasseraffin. Sowas hält natürlich dann irgendwie alle recht gut wach nochmal, bevor man sich dann vielleicht eigentlich total erschlagen ins Hotelbett begibt. Also ja. Auch wenn es manchmal ein bisschen hart klingt, aber sich direkt versuchen, da einzufinden und ein bisschen über die Spannweite zu gehen in den ersten 2-3 Tagen, hilft dann, um eigentlich den Jetlag deutlich schneller wieder loszuwerden.
Genau, also da wollte ich ja noch ein, zwei Sachen zu sagen, nämlich Bangkok hast du angesprochen, ist ja das Schöne, dass in Bangkok du auch nachts um 12 rausgehen kannst und noch was essen kannst, also selbst wenn da man ein bisschen länger wach ist, ist es ja trotzdem was los und man steht nicht irgendwie in einer stockdunklen Stadt, sondern ein bisschen Leben ist ja da auch bis spät in die Nacht, das ist, denke ich, auch ganz angenehm, da erinnere ich mich an Nächte, wo ich mit der Trage durch die Straßen gelaufen bin und habe mir noch eine Nudelsuppe geholt, irgendwie nachts um 1, also das ist natürlich dann auch ganz angenehm als Start. Und das zweite Thema, Unterkunft mit Pool, ist natürlich super. Es gibt aber auch häufig die Möglichkeit, dass man quasi den Pool in einer Unterkunft oder in einem Hotel nutzt, wenn man jetzt eine Unterkunft hat, wo kein Schwimmbad bei ist. Da kann man einfach mal fragen und manchmal muss man so eine Kleinigkeit bezahlen oder es ist auch möglich, da gegen Eintritt die zu nutzen. Und ich glaube, da sind wir dann schon beim nächsten Punkt, nämlich bei den Unterkünften.
Genau, da nehme ich an euch mal die Frage, was ist eurer Meinung nach bei der Auswahl der Unterkunft für Thailand wichtig? Oder worauf achtet ihr? Und hat sich das geändert im Vergleich zu früher, wo man vielleicht eher spontaner unterwegs war?
Also ich glaube, nein, nicht so richtig. Also sagen wir mal so, wir bereiten es immer insofern vor, dass wir sagen, so die erste Woche wollen wir wissen, wo wir unterkommen. Und dann haben wir gemerkt, dass man jetzt nicht super spontan, also am selben Tag irgendwo aufzuschlagen, das ist dann natürlich schon was anderes. Aber dass du bist im Land und merkst so, okay, ja, ach, ich habe eigentlich Bock, jetzt direkt irgendwie an den Strand weiterzufahren. Und mit einer Vorbuchungsspanne von 2-3 Tagen geht das echt ziemlich gut. Ausgenommen, ganz klar ausgenommen, sind Weihnachten bis inklusive Neujahr. Da ist Thailand so gut wie ausgebucht. Da wird's richtig schwierig, dann auf einmal spontan irgendwie zu sagen, ach, ich möchte jetzt von Koh Chang nach Koh Mak rüber. Also unserer Erfahrung nach zumindest über diese Feiertage schier unmöglich. Und sonst würde ich eigentlich den Tipp geben, wenn man so eine Unterkunft, was braucht man selber, um sich wohlzufühlen? Ich finde immer, dieser Wohlfühlfaktor bei den Eltern ist der wichtigste Ausgangspunkt, dass die Kinder sich wohlfühlen werden. Wenn man jetzt sagt, ich brauche diese Klimaanlage, weil sonst geht bei mir überhaupt nichts mehr, dann bucht man sich bitte eine Unterkunft mit Klimaanlage. Wenn man jetzt aber ohne super gut klarkommt, dann braucht man nicht wegen der Kinder eine buchen. Also die werden auch klarkommen ohne Klimaanlage, wenn man selber klarkommt. Und sonst ist es was möchte man unternehmen? Wie ist man verkehrstechnisch angebunden? Also möchte man die ganze Zeit am Strand abhängen, hat kein eigenes Vehikel, macht es natürlich Sinn, auch in Strandnähe unterzukommen. Weil diese Wege können sich ja doch als sehr nervenzehrend erweisen, wenn es dann irgendwie 35 Grad hat, gerade irgendwie überhaupt kein Schatten in der Nähe ist, dann kann man da schon ganz schön an seine Grenzen kommen, auch mit so einem kleinen Kind. Ich glaube, das wären so die Faktoren, die ich da als wichtig empfinden würde. Auch angesprochen eben auch mit dem Beispiel von Bangkok. Okay, was will ich in Bangkok machen? Wo macht es Sinn, unterzukommen, um längere Wege nicht für meine total alltäglichen Unternehmungen zu haben?
Und welche Frage wir häufig bekommen von Eltern, die mit ihren Kindern nach Thailand wollen, ist so ein bisschen, wie funktioniert das da eigentlich? Beistellbett, Babybett, Extrazimmer, Durchgangszimmer, was ja auch auf den klassischen Hotelbuchungsseiten nicht immer sofort zu erkennen, beziehungsweise manchmal etwas versteckt ist. Wie sind da eure Erfahrungen?
Wir haben ganz unterschiedliche Varianten ausprobiert. Also wir haben das Baby in der Mitte im großen Bett schlafen lassen. Wir hatten auch ein eigenes Reisebett mal dabei. Zusätzlich dann, als wir dann mit zwei Kindern unterwegs waren, mittlerweile schlafen die Kinder dann in eigenen Zimmern oder teilweise auch eigenen Bungalows. Also da ist ganz viele Möglichkeiten und in, sagen wir mal, in besser ausgestatteten Resorts und Unterkünften sind die durchaus vorbereitet auf Familien mit kleinen Kindern und haben in der Regel dann auch etwas da, was man nutzen kann. Also es kommt am Ende sehr darauf an, was man selber für Präferenzen hat, wie das Ganze funktioniert, wie auch das Baby, das daran gewöhnt ist. Und dann findet man dort auf jeden Fall überall eine passende Lösung.
Aber ich würde auf jeden Fall sagen, dass standardmäßig ist es so, dass in Thailand die Betten immer schon deutlich größer sind. Also es ist so ein Familienbett ist eher der totale Standard in Hotels, als es jetzt bei uns der Fall ist, wo man irgendwie auf 1,40 als Doppelbett das angezeigt bekommt. Also sprich, wenn man auf so einer Hotelbuchungsseite ist und das steht irgendwie Doppelbett oder vielleicht manchmal sogar Familienbett, dann ist es ein Bett, was immer schon deutlich größer ist. Das ist unsere Erfahrung gewesen. Weshalb man da jetzt mit kleinen Kindern, wenn man jetzt denn mag, super gut eigentlich fast immer mit so einem Familienbettzimmer auskommt, ohne dass noch was dazugestellt wird. Erfahrungsgemäß ist es aber auch so, die Thais sind super nett und super familienfreundlich. Also wenn man dann da aufschlägt und man merkt so, boah, das ist uns jetzt eigentlich irgendwie eine Spur zu eng, dann ist es das allerkleinste Problem, dass man da nicht eigentlich noch irgendwas zugestellt bekommt. Teilweise sogar ohne irgendein extra Aufgeld.
Jetzt habt ihr ja gesagt, die Eltern sollten sich vor allem auch selbst die Frage stellen, was sie selbst haben wollen, so Richtung Klimaanlage, Hotelzimmer oder Bungalow. Jetzt ist ja bei Reisenden mit Kind auch oft, zumindest wenn man in Europa unterwegs ist, das Thema Ferienwohnung interessant, weil da eine Küchenzeile ist. Wie würdet ihr das in Bezug auf Thailand sehen?
Also da würde ich jetzt sagen, ist Thailand nicht unbedingt der Ort, wo man das ausprobieren müsste. Das Essen in Thailand ist ja super lecker und super günstig. Also man macht sich da, glaube ich, unnötig viel Mühe, wenn man versucht, sich selbst zu verpflegen. Klar ist es nett, wenn man natürlich sowas wie Frühstück irgendwie schon mal zur Hand hat, gerade mit Kindern. Das kann man aber, muss man nicht mit einer Küchenzeile lösen. Das kann man natürlich irgendwie häufig mit einem Kühlschrank schon lösen. Und der ist standardmäßig fast wirklich in allen Unterkünften vorhanden. Deswegen würden wir jetzt sagen, es ist deutlich anstrengender, eigentlich in einen Supermarkt zu kommen, als auf so einen Streetmarket, wo man sich irgendwie abends noch Essen einkauft und das auch für den nächsten Tag noch gut funktioniert.
Eine Alternative dazu zu Ferienwohnungen, wenn man eine eigene Küche haben will, haben wir jetzt auch ausprobiert, nämlich Haustausch. Das kann man auch in Thailand machen. Das heißt, man kommt in eine Wohnung rein, die von anderen gerade nicht gebraucht wird. Wir haben das in Bangkok gemacht, hatten dann dort auch tatsächlich einen großen Pool, der da zu dem Hochhaus dazugehörte, den wir nutzen konnten. Und mussten dann dafür gar nichts bezahlen. Und das ist auch eine schöne Möglichkeit, eben dann eine normale Wohnung nutzen zu können und ganz günstig damit dann da unterwegs sein zu können.
Ja, das klingt spannend. Da werden wir dann auch noch mal in die Shownotes den Link reinpacken zu dieser Haustauschseite. Und ansonsten teile ich auch die Einschätzung, also ein Wasserkocher ist ja in Thailand auch in den meisten Zimmern, wenn man mal was warm machen muss. Ihr hattet eben schon die Lage angesprochen, womit wir im Grunde auch direkt zum Thema Transport und Fortbewegung kommen. Nämlich, wenn man dann mal dort ist, wie geht's dann eigentlich weiter?
Reisen bedeutet für uns ja, dass wir immer oder oft unterwegs sind. Und jetzt ist Thailand ja so schön, so vielfältig, aber natürlich auch sehr groß. Und irgendwie muss man ja von A nach B kommen. Welche Transportmittel würdet ihr denn in Thailand empfehlen als Familie mit Kindern?
Also wir haben alles, glaube ich, mal ausprobiert schon. Von Zugreisen über privaten, wie sagt man, Minibus-Chartern, um weiterzukommen, bis hin zu einfach von Minibus zu Minibus öffentlich umsteigen. Und genau, ich glaube, wir haben es auch schon angesprochen. Wir sind dann irgendwann aufs Mietauto tatsächlich umgestiegen.
Ja.
Das lag ein bisschen daran, dass wir an einige Ecken des Landes wollten, wo wir eben mit diesen Minibus-Dingern nicht so richtig gut weitergekommen wären und um da flexibler zu sein. Und ich glaube, das kommt, ja, also wenn man sich das zutraut, und da muss man sagen, ist Autofahren nun, das kann man wirklich gut machen. Bangkok ist anstrengend, aber danach ist es wirklich sehr gut machbar. Ist es eigentlich eine richtig schöne Option, um unterwegs zu sein in Thailand. Und man hat natürlich auch die Flexibilität, dass man den ganzen Kofferraum vollstopfen kann, wie man es gerade braucht. Aber auch das Zugfahren hat total gut funktioniert.
Ja, da lernt man dann halt wieder ganz viele Leute kennen, die eben dort unterwegs sind, die auch sich dann mit den Kindern beschäftigen. Und das ist auch eine fantastische Erfahrung. Minibusse sind natürlich anstrengend, weil die dann doch sehr vollgepackt werden und man nicht so flexibel ist, dass man jetzt hier ständig anhalten kann, wenn das Kind irgendwie aufs Klo muss. Auch das ist managebar, aber es ist jetzt nicht so komfortabel. Beim Mietwagen haben wir einfach die Erfahrung gemacht, dass wir ganz viele Orte entdecken konnten, auch einfach spontan, weil wir auf Google Maps während der Fahrt geschaut haben, was ist hier irgendwie Nettes in der Gegend, eine Höhle, ein Tempel oder irgendein skurriler Ort, den es in Thailand doch öfter gibt, als man denken würde, die wir sonst gar nicht erreicht hätten. Und das hat uns so viel Spaß gemacht, dass wir das jetzt auch immer weiter so gemacht haben. Man muss natürlich links fahren, das ist ein bisschen Umgewöhnung, aber jetzt in der Regel machbar. Und ja, wie Mariana schon gesagt hat, in Bangkok ist es dann schon komplex zu fahren, anstrengend. Das würde ich jetzt, wenn es geht, möglichst vermeiden. Alles andere ist, solange man die Verkehrsregeln etwas flexibler sieht, durchaus gut machbar.
Ja, also wer so ein bisschen unsere Instagram-Stories Anfang des Jahres verfolgt hat, der hat ja vielleicht auch mitbekommen, dass unsere Kollegin, die Jasmin, Grüße gehen hier erstmal raus, auch mit ihrer Familie meist mit dem Mietauto unterwegs ist. Und finde ich super spannend, weil es in Thailand gar nicht so gängig ist, ne, dass man mit dem Auto selbst fährt. Und da kam auch eine Hörerinnenfrage eben zum Thema Mietwagen, ob ihr darüber was erzählen könnt, habt ihr jetzt getan. Und speziell dazu, wie es denn mit Kindersitzen und eben so Sicherheitsvorkehrungen aussehen. Sei es denn im eigenen Mietwagen oder auch in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Was könnt ihr dazu sagen?
Also beim Mietwagen war es so, dass wir einen Kindersitz mitgebucht hatten beim ersten Mal, der aber nicht vor Ort war. Das heißt, wir sind dann erstmal ein paar Kilometer zu einer großen Mall gefahren und haben uns dort einen Kindersitz gekauft. Mhm. Und den haben wir dann tatsächlich auch jahrelang benutzt, also wieder mit nach Hause genommen. Und das war dann unser Kindersitz. Also da sollte man sich nicht drauf verlassen, dass wenn man dort ankommt, dass das dann auch funktioniert hat, einen Kindersitz zu buchen. Es ist aber dann auch kein großes Ding, sich einen zu besorgen. In öffentlichen Verkehrsmitteln muss man sagen, ist so etwas nicht üblich. Das heißt, wenn man da, also es würde jetzt auch wirklich sehr komisch sein, wenn man in einen Minibus einen Kindersitz mitnimmt. Da wäre, glaube ich, die Irritation groß. Also da muss man tatsächlich dann ein bisschen sich entspannen und nicht mit den ja, Vorstellungen ankommen, dass das alles so läuft wie aus Deutschland gewohnt.
Ja, vor allem, also Kinder sind dort eben dann auch, also in so einem Minibus, da sitzen die Kinder halt auf dem Schoß. Also da hat niemand den Anspruch, und sie bezahlen in der Regel ja auch meistens eigentlich dann nicht dafür, dass sie einen eigenen Sitzplatz haben. Also sprich, wenn man jetzt wirklich mit so einer Babyschale oder einem Kindersitz in so einen Minibus einsteigen möchte, dann wird man auch in Kauf nehmen müssen, dass man den vollen Preis dafür bezahlt, den Erwachsenenpreis, weil es eben ein gesamter Sitzplatz ist.
Okay, und ein bisschen heikles Thema, hatten wir auch eine Frage von einer Hörerin, von der Katrin, die fragt, wie steht ihr denn zum Thema Rollerfahren mit Kind oder wie ist das grundsätzlich, Rollerfahren mit Kind?
Genau, heikles Thema, total. Also Antwort dazu, bitte, bitte wirklich nur dann tun, wenn man richtig gut Roller fahren kann. Autofahren und Rollerfahren sind zwei ganz unterschiedliche Dinge. Wenn man gut Autofahren kann, heißt es nicht, dass man sich automatisch auch auf so einen Roller setzt und damit irgendwie gescheit um die Kurven kommt. Wir haben leider Gottes als Zuschauer sehr viele Unfälle mit diesen Rollern mitbekommen. Und deswegen würden wir dazu raten, okay, ihr seid richtig sicher und ihr könnt euch das zutrauen. Ihr habt jahrelange Erfahrung, vielleicht auch am besten sogar in südostasiatischen Ländern bereits. Und dann sagt man, ja, okay, do it. Immer noch eine eigene Abwägungssache. Aber jetzt als jemand, der vielleicht sich so ein Ding das erste Mal ausleiht, irgendwie zweimal um den Block fährt damit und meint, ja, okay, komm, jetzt steigen wir hier mal alle drauf, würde ich jetzt tatsächlich von abraten. Genau, und dann kommt dazu, wenn man das ausprobieren möchte, dann sollte man ein bisschen auf die Gesamtverkehrslage schauen. Also es gibt eben Inseln, die sind autofrei oder weitestgehend autofrei, weil man sich dann eben gar nicht, weil man kein Auto mit draufnehmen kann. Das heißt, es haben nur so ein paar Locals ein Auto und alle anderen bewegen sich mit Rollern. Die sind natürlich tendenziell schon mal viel entspannter, um Roller zu fahren. Wenn man jetzt auf Koh Samui, Phuket oder sei es eben auch Koh Chang oben mit so einem Roller unterwegs ist, dann hat man dann Hardcore-Verkehr, der einem da entgegenkommt. Und je komplexer der Verkehr wird, desto anfälliger ist natürlich das Unfallrisiko. Und das möchte man mit Kind wirklich nicht ausprobieren. Genau. Aber um es noch trotzdem auch jetzt nicht gänzlich nur, wir haben es durchaus schon gemacht. Also so ist es nicht. Jetzt sage ich aber auch einfach ganz klar, ich würde das never ever tun. Ich kann das Teil nicht besonders gut fahren. Johannes hat jahrelange Erfahrung mit Motorrad und Rollerfahren und ist da auch schon in Indien mit rumgekurvt. Und da war einfach klar, okay, ich traue ihm das zu, dass wir das jetzt auch mit Kindern machen, aber tatsächlich auch eben ausschließlich auf in Verkehrslagen, wo das Autoaufkommen gen Null ist.
Okay, cool. Also danke schon mal für eure Einschätzung. Also kurz zusammengefasst, es gibt eine große Vielfalt an Transportmitteln in Thailand, ob es die Bahn ist, ob das private Transfers, Minibusse oder eben sogar Mietwagen oder eventuell auch ein Roller sind. Das ist, denke ich, einfach so eine Frage der Abwägung auch der Distanz und des Angebotes. Wir packen euch auf jeden Fall nochmal so einen Link in die Shownotes zum Transport in Thailand. Und dann muss am Ende jeder selbst entscheiden, was für ihn und für die gewünschte Strecke die beste Transfermöglichkeit ist.
Wir hatten ja vorhin schon ein bisschen darüber gesprochen, welche Reiseziele in Thailand für Reisende mit Kind, für Familien besonders gut geeignet sind. Habt ihr trotzdem noch ein paar Tipps, wie man die Planung einer solchen Reise angeht? Ne? Weil man hat, Thailand ist groß, es gibt ganz viele tolle Orte. Worauf sollte man achten? Gibt es vielleicht Regionen, die besonders gut geeignet sind, vor allem auch wenn man länger unterwegs ist?
Ja, auf jeden Fall. Also zum Beispiel würde ich grundsätzlich, glaube ich, mir erstmal überlegen, möchte ich, wir gehen ja ein bisschen davon aus, dass vielleicht Bangkok immer das Zentrum des Ausgangspunktes ist. Eventuell ist es aber auch Phuket oder Koh Samui oder Krabi. Aber je nachdem, wie bewege ich mich? Also möchte ich viel Inselwelt mitnehmen? Dann würde ich sagen, von Bangkok aus bewegt man sich weiter südlich schon mal und wird jetzt vielleicht nicht unbedingt versuchen, noch eine Chiang Mai-Route mit einzubauen. Also, weil das kann ja anstrengend werden. Ansonsten, also unsere Lieblingsregion, ne, die wir mit Kindern sehr zu schätzen gewusst haben und die wissen und die so gar nicht auf dem Radar ist, ist Choupon. Das liegt, wenn man quasi rüber will nach Kupangan, Kotau, kommt man in Choupon vorbei. Das ist eine wunderschöne Region, sowohl mit Stränden als auch mit schon bergiger Landschaft im Hintergrund. Und da kann man richtig entspannt unterwegs sein, ganz hervorragendes Essen, lokales Essen bekommen und außergewöhnlich günstig tatsächlich sogar unterkommen, wo man mittlerweile doch merkt, also je touristischer oder westlich touristischer ein Ort mittlerweile es gewohnt ist, dass da Menschen aufschlagen, da passt sich das Preislevel ja doch auch ein bisschen an. Und das ist eben zum Beispiel in Choupon noch nicht der Fall. Und da hat man wirklich richtig schöne, kilometerlange Sandstrände auch am Meer. Und vielleicht ist es auch ganz ratsam mal, wenn man jetzt sagt, okay, man hat die Flexibilität in seiner Route, dass man sagt, okay, ich mache jetzt eben nicht diese riesige Strecke Bangkok, um dann irgendwie in einem Rutsch nach Kopangan zu kommen, sondern man baut sich eben Zwischenetappen ein. Auch total beliebt bei Familien, und wir haben das auch schon gemacht, ist die Ecke bei Hua Hin. Die ist auch gut ausgebaut irgendwie, und man hat dann ein ganz unterschiedliches Angebot und kann man eben auch einen schönen Zwischenstopp einplanen.
Habt ihr denn so einen Erfahrungswert, was für ein Reiserhythmus sinnvoll ist? Also wenn man, sag ich mal, ohne Kinder reist, dann hat man ja, also manche wollen dann 1-2 Wochen an einem Ort bleiben, andere reisen jeden zweiten Tag weiter, um möglichst viel zu sehen. Habt ihr da so einen Tipp, was ein guter Rhythmus ist, wie lange man an einem Ort bleiben sollte?
Also ich glaube, eine Woche ist, glaube ich, ein ganz gut, da würde ich so als Grundtipp erstmal geben. Ich finde, so 3-4 Tage können mit Kind schon ganz schön anstrengend sein, wenn, keine Ahnung, da ist vielleicht mal irgendwie jemand krank, ist auch mal platt, braucht Ruhe, und man hat ja so viele unterschiedliche Vorstellungen, was man auch vielleicht getan haben möchte an so einem Ort, und das kann einem alles so ein bisschen die Pläne torpedieren. Und wenn man da Puffer hat, zu sagen, okay, eine Woche, und da haben wir dann auch alle irgendwie mal einen Ruhetag dazwischen, würde ich sagen, ist das ein guter Zeitraum, den man so anvisieren kann, bevor man weiterzieht.
Und er hat ja eben gesagt, dass ihr schaut, dass ihr zumindest immer die nächsten 3 Nächte schon geplant habt mit euren Hotels. Heißt das, dass ihr grundsätzlich eher spontan reist? Oder wem würdet ihr empfehlen, vielleicht die ganze Reise durchzubuchen? Also wir hatten ja schon die Besonderheiten in der Hochsaison. Aber wie lautet da euer Tipp?
Also wenn man jetzt vielleicht so 2-3 Wochen Zeit sich nimmt, dann würde ich die Reise, glaube ich, schon vorstrukturieren und vorbuchen, weil da ist man doch nicht ganz so flexibel, dann schnell zu gucken, okay, ach, ich möchte jetzt irgendwie vielleicht doch noch mal länger hier bleiben, weil vielleicht ist dann doch da, wo man ist, das gerade ausgebucht. Hat man über diese 3 Wochen hinaus Zeit, haben wir immer die Erfahrung gemacht, dass es sich lohnt, nicht alles durchzuplanen, weil man eben auch so vieles vor Ort dann entdeckt, was man vielleicht vorher gar nicht wahrgenommen hat, dass das richtig cool sein könnte. Also dass man irgendwie eben auch vielleicht dann mal ein paar Tage in einem Nationalpark auch einfach Stationen macht, wo man vorher immer den Fokus auf Strand gelegt hat und dann merkt, oh wow, also das ist aber jetzt echt total schön. Oder man hat andere Reisende getroffen und die haben einem davon erzählt. Das würde ich, glaube ich, so ein bisschen anhand der Reiselänge machen, und bei so 3 Wochen, vor allem wenn man es dann zu so einer Hochsaison macht, macht es schon Sinn, es vorzubuchen. Man muss dazu sagen, dass auf den gängigsten Buchungsplattformen mittlerweile ja die Stornierungsoptionen auch sehr kulant geworden sind. Das heißt, wenn man da vielleicht gezielt ein bisschen schaut nach, okay, ich kann das bis zu 2 Tage vorher oder vielleicht bis zu 24 vorher Stunden wieder stornieren, kostenfrei, kann man da ja trotzdem flexibel noch bleiben.
Ich glaube, das ist ein guter Tipp. Also wer den klassischen Urlaub macht, so 2-3 Wochen, da wäre es natürlich blöd, einen Tag zu verlieren, weil es irgendwie an dem Tag keine guten Flüge gibt oder weil die Hotels, wo man eigentlich hin wollte, ausgebucht sind. Aber wer zum Beispiel im Rahmen der Elternzeit 2 Monate, 3 Monate in Thailand verbringt, da wäre es ja schade, sich den Luxus nicht zu gönnen irgendwo länger zu bleiben, wo es einem besonders gut gefällt, weil man schon die nächsten 3 Hotels und Transfers gebucht hat. Bei der konkreten Planung, was man dann vor Ort macht, habt ihr da Erfahrungen und Tipps, A, welche Aktivitäten für Kinder besonders gut geeignet sind und wie man es schafft, sag ich mal, einen guten Mix hinzubekommen aus Kinder- und Erwachsenenaktivitäten?
Ja, das ist, jetzt muss ich mal ein bisschen, wir haben ja diese große Zeitspanne von, okay, mit Baby, dann mit Baby und Kleinkind und jetzt mit 2 durchaus ja sehr, sehr großen Kindern in unseren Augen, aber mit Kindern eben, wenn sie so 6 und 9 sind oder beim letzten Mal waren sie 8 und 5, kann man ja dann auch schon ganz andere Sachen machen. Also jetzt, um ans Letzte anzuknüpfen, was zum Beispiel total neu dazugekommen ist an Aktivitätenmöglichkeiten, waren sowas wie also längere Dschungeltrackings zum Beispiel. Aber wir haben eine ziemlich große Wanderung, nicht direkt im Khao Sok Nationalpark, aber daneben in dem Nationalpark gemacht, die so um 5 Stunden rumging. Das hat super gut geklappt. Das hätte ich jetzt aber natürlich niemals im Leben mit einem Kleinkind gemacht. Vielleicht hätte ich es mit Baby gemacht, weil ich gesagt habe, okay, ich traue mir das zu, dass ich das Kind auch so lange tragen kann. Aber nicht, ich traue dem kleinen Kind zu, dass es diese Strecke laufen kann. Und ich traue auch nicht mir zu, dass ich 2 Stunden dieser Wanderung das Kind tragen kann. Also das muss man immer so ein bisschen sehen, wie funktioniert das natürlich und wie funktioniert das vielleicht auch mit der Hitze. Also ich finde, das Tragen mag ja dann vielleicht eine gewohnte Sache sein, aber dann muss man bedenken, es ist verdammt heiß manchmal und sehr schwül kann das eben auch noch dazu sein. Und vielleicht ist dann aber der Körperkontakt für beide gar nicht mehr so wünschenswert. So als Nebending. Ich erinnere mich durchaus an sehr verschwitzte Momente mit dem Baby in der Trage. Und genau, und dann sowas wie Paddeln, also so Kanufahren. Super toll. Also haben wir sowohl irgendwie auf dem Meer machen können, auch als auch auf Flüssen im Dschungel. Das ist super. Oder man kann sich jetzt auch ganz viel so Subs, ne, also die Stand-Up-Paddling-Boards besorgen. Und das geht ja auch mit kleinen Kindern total toll. Dann hat auf einmal so eine entspannte Fortbewegungsmöglichkeit auf dem Wasser. Und sonst kann man eigentlich die Kinder fast auch auf alle solche Touren mitbuchen, die man möchte. Also so, da muss man immer ein bisschen schauen. Da haben wir auch die Erfahrung gemacht, dass die Leute vor Ort dann sagen, ja, kein Problem, das könnt ihr auf jeden Fall mit Kindern machen. Und dann standen wir da plötzlich und dann hieß es, ja, also wir werden jetzt hier irgendwie durch Brustwasser hohes Wasser stapfen und es gibt Spinnen in der Höhle. Und dann waren wir so, boah, also das klang jetzt gestern Abend bei der Buchung ein bisschen kinderfreundlicher. Da muss man eine gewisse Flexibilität dann vielleicht wahren. Wir hatten Glück und konnten dann sagen, okay, bis zu dem Punkt kommen wir jetzt bei eurer Tour mit und dann klinken wir uns aus und bleiben an dem und dem Ort, bis ihr uns wieder abholt. Also genau, da fand ich, das muss ich ehrlich gesagt sagen, das fand ich dann, wo wir jetzt immer von sehr viel Kinderfreundlichkeit sprachen, so ein bisschen, ja, ich sag's mal so, ihnen war mehr daran, das Geld für diese Tour zu kassieren, als uns wirklich entsprechend zu beraten. Also vielleicht kann man da auch nochmal dann andere Reisende vielleicht, die mit Kindern, wo man sieht, die sind in der Umgebung, hey, taugt das jetzt wirklich so gut mit Kindern, wie die einem das gerade erzählen? Das war ein bisschen, ja, zwiespältig haben wir das Ganze aufgefasst.
Ja, da sollte man auf jeden Fall sich vorab gut erkundigen und viele Touren lassen sich ja auch online buchen und auf genau. So Buchungsplattformen hat man ja oft Bewertungen, wo man dann filtern kann, Reisende mit Kind und mal schauen, was die anderen schreiben.
Letzte Frage, würde ich schon wirklich in dem Fall empfehlen, weil wie gesagt, da sind die Einheimischen doch ein bisschen, nehmen das oder verkaufen einem das als kinderfreundlicher, als es vielleicht dann doch ist. Und meistens sind die es verkaufen, auch nicht diejenigen, die Tour machen. Das wäre vielleicht auch so ein Punkt, den man dann vorher erfragen könnte. Hey, wirst du diese Tour eigentlich auch leiten? Weil dann weiß die Person natürlich auch so, okay, vielleicht habe ich gar keinen Bock, irgendwie mich in die Situation zu begeben, dass ich hier mit 3- und 4-Jährigen plötzlich durch eine Höhle schwimmen muss, wo lauter Spinnen an der Wand kleben.
Letzte Frage auch schon von mir zum Thema Aktivitäten. Thailand ist ja auch das Land der Tempel. Und ein Tempelbesuch gehört ja eigentlich zu jedem Thailand-Urlaub dazu. Und wie sind da eure Erfahrungen mit Kindern im Tempel? Interessiert sie das? Ab welchem Alter oder für jedes Alter? Und jemand hat auch dann Sorge, dass die Kinder vielleicht zu laut sind im Tempel, weil es ja ein religiöser Ort ist. Was könnt ihr dazu sagen?
Also unsere ältere Tochter hat zeitweise sogar eine richtige
Beziehung zu Mönchen aufgebaut, weil die ihr so freundlich entgegenkamen. Also wir reden jetzt wirklich eben von dem 10 Monate alten Baby, dann wieder irgendwie mit nicht mal 2 Jahren, was man ja auch noch als Richtung sehr, sehr kleines Kleinkind. Das hat super gut funktioniert in den Tempeln immer. Vor allem, man zieht ja die Schuhe aus, es ist eigentlich immer viel Teppich vorhanden. Das heißt, Kinder können sich da auch, können da begeistert loskrabbeln. Das ist alles bis zu dem Punkt okay, bis es dann wirklich zum Altar kommt. Also diesen Bereich, wo Kerzen, Räucherstäbchen und die ganzen Darbietungen liegen, da verstehen die keinen Spaß mehr. Das muss man einfach so sagen. Was die Lautstärke anging, hatten wir da jetzt nie, dass uns da jemand zurechtgewiesen hätte. Natürlich haben wir jetzt aber auch nicht 2 Kinder das als Spielplatz verstehen lassen. So, wo wir sagen, hey, come on, jetzt dürft ihr hier irgendwie mal rumrennen, wie ihr wollt und dabei noch laut kreischen. Das haben wir natürlich dann schon aus Respekt vor der Kultur durchaus versucht, denen klarzumachen, so okay, ihr dürft jetzt hier rennen, ihr dürft gucken. In der Regel dürfen die auch wirklich verdammt viel anfassen. Da haben die Leute Verständnis bis zu diesem Altar oder diesen Hausschrein, den man auch ganz oft sonst in Läden sieht oder so. Also da verstehen die keinen Spaß, wenn kleine Kinder das plötzlich auseinandernehmen. Aber sonst waren Tempelbesuche immer richtig gut.
Ja, also wir haben eine Zeit lang wirklich gezielt Tempel aufgesucht, weil es einfach für große Begeisterung gesorgt hat und auch eingefordert wurde.
Ja, und Buddha ist eine sehr, sehr angenehme Figur, ne? Also die verstehen Kinder auch. Das ist ein Mensch, der sitzt da, strahlt auch eine Ruhe aus. Also das wird schon gut angenommen. Und wenn wir bei Tempeln sind und Aktivitäten, Tempelfeste sind ein richtig tolles Highlight für Kinder als Aktivität. Die gibt es zuhauf überall im Land, eigentlich ständig zu irgendwelchen religiösen Anlässen. Und da gibt es immer auch eine Kinderabteilung, also wo, wenn es auch vielleicht nur ein riesiges Trampolin ist oder eine Hüpfburg, die da aufgebaut worden ist. Also das kommt immer super gut an.
Ja, da kann man ganz spontan einfach vorbeigehen, wenn die offen haben. Meistens erkennt man das daran, dass so kleine Fähnchen am Straßenrand stehen, die dann dorthin führen. Und sein, dass es auch ein kleiner Freizeitpark ist, der dann da aufgebaut wurde mit einem Riesenrad, also einem kleinen, oder wir hatten auch schon eine Geisterbahn, die dann da aufgebaut wurde. Also es ist wirklich ein tolles Erlebnis und ganz selten sieht man dann da nur andere Touristen. Es ist also wirklich für die Einheimischen, die dort feiern.
Ja, egal über welches Land wir irgendwie in Südostasien sprechen, am Ende landen wir irgendwann immer beim Essen. Aber das ist natürlich gerade in diesem Kontext nicht ganz unwichtig. Meine Kinder zum Beispiel, die sind ziemlich picky, was so das Essen angeht, leider. Aber ich glaube, so auf der letzten Reise war das am meisten verzehrte Gericht dann Reis mit Spiegelei. Wie ist es denn bei euch? Also was und wo esst ihr denn? Und welche Gerichte oder welche Essen könnt ihr denn empfehlen, was für Kinder denn geeignet wäre?
Ja, genau. Also wir essen tatsächlich bunt gemischt. Also wir Street Food oder diese Night Markets suchen wir eigentlich am allerliebsten auf, weil die Bandbreite dann so groß ist für alle Beteiligten. Ja. Und wir haben 2 unterschiedliche Kinder, was das Essverhalten angeht. Eins, das probiert und isst so ungefähr alles. Und das andere ist eben auch ein bisschen picky. Und vor allem in Situationen, wo es eigentlich alles ein bisschen unbekannt ist, ist natürlich gerade das Essen dann nicht das, wo man sich so gerade noch zusätzlich hervorwagt. Womit wir zeitweise gefühlt die Kinder ja ganz schön ernährt haben, waren die frittierten Bananendinger, diese Kochbananen, die frittiert werden. Das hat gut geklappt. Reis geht eben auch immer super gut, weil du das ja ohne irgendeine Form von Soße oder so überall bekommst. Sticky Rice, also jetzt nicht der klassische Sticky Rice mit Mango, sondern es gibt eben auch den herzhaften Sticky Rice, der recht geschmacksneutral ist. Hat uns auch immer gut rumgebracht. Was kann man sich auch gut auf so Märkten einkaufen und einfach mitnehmen. Dann hat man das als Proviant dabei. Und sonst würde ich da auch ein bisschen, wenn man sich ein bisschen eingefunden hat, dann merkt man doch, dass es viel Möglichkeiten gibt, eben zum Beispiel auch an, wenn man irgendwie eine Woche oder so irgendwo bei einem Hotelanlage, Bungalow, wie auch immer. Meistens hat man ja irgendeine Küche, die da irgendwie ist, oder sei es auch nur ein Restaurant, was daneben ist. Da kann man auch hingehen und einfach fragen, hey, würdet ihr mir die Süßkartoffeln für mein Kind abkochen? Das machen die. Das machen die wirklich voll problemlos. Und dann haben wir da eben auch manchmal Möglichkeiten gefunden, die Kinder dann abseits von teilweise doch recht viel Zucker, muss man einfach sagen, was in der Nahrung dort drin ist, denen auch mal wieder ein bisschen Gemüse zukommen zu lassen. Und als die dann so sehr klein waren, das hat eine gewisse Herausforderung, weil dieser klassische Babybrei, den bekommt man nicht so einfach in Thailand. Also es gibt ein paar Quetschi-Marken, die muss man aber in den großen Supermarktketten, also so was man so Big C, Lotus etc., da wird man das finden. In den kleineren, auch im 7-Eleven, wird man eigentlich keinen Quetschi finden oder keinen Babybrei. Da muss man ein bisschen schauen, dass man sich damit eindeckt oder dass man eben sich Gemüse einkauft und dann Restaurants immer bittet, es ohne jede Form von Zucker und Salz abzukochen und mal kurz zu pürieren. Wie gesagt, das machen die wirklich. Es ist natürlich hilfreicher, wenn man eine gewisse Zeit vor Ort ist, damit man da auch selber diese Strukturen erkennt und merkt, okay, das ist jetzt wirklich nicht so das Ding, wenn ich danach frage.
Ja, und ich glaube, mittlerweile ist ja in Thailand auch an den meisten Orten, bekommt man ja auch irgendwie eine Portion Pommes oder Frühlingsrollen gehen bei uns eigentlich auch immer ganz gut. So morgens Omelette oder Rührei oder so ist ja auch immer was man überall bekommt. Und so ein bisschen Western Food, ob man das jetzt selbst will oder nicht, wenn die Kinder drauf stehen, sind ja auch meistens immer irgendwo zu bekommen.
Auf jeden Fall. Vor allem Pommes geht wirklich auch fast überall auf jeden. Immer gut. Selbst wenn sie es nicht auf der Karte haben. Also das ist tatsächlich auch so ein Ratschlag, ne? Auch wenn man Sachen nicht unbedingt auf einer Karte sieht, kann man danach fragen. Also wenn man sagt so, okay, ich brauche echt Pommes für die Kinder, dann weiß ich, dass die jetzt satt werden. Dann fragt man einfach danach und in der Regel werden die einem ein paar Kartoffeln schneiden und ins Frittierfett werfen.
Ja, und ich weiß gar nicht, ob wir es jetzt erwähnt hatten, aber du hast natürlich eine unfassbare Vielfalt an Früchten, ne? Also von Bananen, genau. Mangos, Papayas etc. Ne? Also da findet sich bestimmt auch immer mal was die Kinder mögen. So, ein weiteres großes Thema für viele Eltern ist eben, wie wir eingangs auch schon mal angesprochen hatten, das Thema Sicherheit. Also wie sieht's mit der medizinischen Versorgung aus? Welche gesundheitlichen Risiken gibt's? Und worauf sollte man in Sachen Hygiene achten? Also wir gehen jetzt mal so all diese Fragen durch und versuchen da euch ein paar praktische Tipps mitzugeben, damit ihr beruhigt und gut vorbereitet losziehen könnt. Also lasst uns mal darüber sprechen. Kurze Frage vorab, wart ihr denn in Thailand schon mal bei einem Arzt oder im Krankenhaus?
Ja, wir waren schon mal, also zumindest ich.
Ja, stimmt, du warst da, ja, zwei, dreimal.
Das gibt überall Krankenstationen, die man besuchen kann, wo man das Nötigste kriegt und eine einfache Krankenversorgung. Wenn man schwerere Fälle hat, wo man wirklich eine Top-Versorgung haben möchte, dann gibt es eben auch private Krankenhausketten, beispielsweise Bangkok International oder sowas heißt die. Die hat verschiedene Krankenhäuser überall im Land verteilt. Und da kriegt man dann wirklich eine Top-Versorgung, die sich in keinster Weise von einer deutschen unterscheidet, beziehungsweise möglicherweise noch deutlich besser ist. Und das wird übernommen von einer Auslandskrankenversicherung, die man selbstverständlich vorab abschließen muss.
und auch schaut, dass man die Kinder inkludiert hat in diese Auslandskrankenversicherung. Vielleicht hat man eine laufen und denkt gar nicht so richtig drüber nach und vergisst aber die Kinder da hinzuzufügen. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt natürlich.
Und es ist auch wichtig, dass die eben die gesamte Laufzeit des Auslandsaufenthaltes abdeckt. Also viele sind nur für 6 Wochen, manche für 8 Wochen gültig. Wenn man länger unterwegs ist, sollte man sich damit genauer beschäftigen und schauen, dass man eine Auslandskrankenversicherung abschließt, eine private, die eben den gesamten Zeitraum abdeckt, damit man da auf der sicheren Seite ist.
Okay, super. Ich habe da auch bei der vorletzten Reise, haben wir da auch direkt die Erfahrung mit Kind gemacht. Da bleibt vielleicht noch zu erwähnen, dass man die Kosten vorstrecken muss und bekommt das dann im Nachgang wieder von der Krankenversicherung. Bei uns hat das damals aber, ich glaube, nicht mal 7 Tage gedauert, als ich das eingereicht hatte, bis ich das Geld wieder hatte. Und auch die Behandlung an sich, das waren jetzt in unserem Fall keine, also nicht mehrere 100 Euro, sondern auch im Bangkok Hospital, das waren vielleicht 60, 70 Euro. Wir hatten da einen Fall von so ein bisschen Mittelohrentzündung und haben uns da auch wirklich super, super gut aufgehoben gefühlt.
Also was vielleicht auch noch dazu zu sagen ist, dass man, wenn man nach Thailand reist, wie in jegliches Fernreiseziel, sollte man eine Kreditkarte dabei haben, die problemlos funktioniert. Mhm. Also wo man auch die PIN dazu weiß und wo man sich sicher ist, dass da genug Geld auf dem Konto ist, das damit verknüpft ist, sodass man da jederzeit die Möglichkeit hat, eben in Ausnahmesituationen eben ausreichend versorgt zu sein mit Geld.
Guter Punkt. Gibt es sonst gesundheitliche Risiken, auf die man sich vorbereiten sollte, bevor man eine Reise nach Thailand antritt?
Ja, der Mückenschutz ist natürlich das große Thema, ne? Was man schon, egal wie alt die Kinder sind, ist das Mückenaufkommen dort eben deutlich höher. Man hat diesen immer dieses in Südostasien natürlich das Dengue-Fieber-Risiko. Malaria ist in Thailand ja eigentlich so gut wie ausgerottet, aber Ausnahmefälle lassen sich da jetzt auch nicht ausnehmen. Und da empfehlen wir tatsächlich, sich vorher einzudecken, weil in Thailand selbst gibt es entweder so Mückenzeug auf biologischer Ebene, also was dann vor allem irgendwie viel über Lavendel oder Zitrusgeruch arbeitet, oder es gibt eben dann dieses Hardcore-Zeug, was aber weder für Schwangere noch für Kinder unter 2 Jahren absolut nicht geeignet ist. Es gibt in Deutschland Mittel, die man aber auch Babys, ich glaube, ab 6 Monaten bereits auf die Haut sprühen darf. Und da sollte man sich vorher mit der Apotheke oder mit einem Arzt einmal absprechen. Vielleicht die Verträglichkeit einmal vorher beim Kind zu Hause testen, bevor man dann vor Ort ist, und genug Zeug mitnehmen. Und da empfiehlt es sich auch immer, finde ich, gerade bei Kindern, dass man vielleicht auf Unterkünfte geht mit Moskitonetz. Da ist man natürlich auch noch mal geschützter. Meistens ist es also je nachdem. Oder man hat eben die Klimaanlage, die man dann so weit runterdreht, dass irgendwie dass den Mücken viel zu kalt ist und sie alle rausfliegen. Oder eben das Moskitonetz, weil wenn es ja recht warm ist, dann schwitzt man ja so ein Zeug auch einfach wieder ab. Und dann hält das eben auch gar nicht so eine ganze Nacht.
Aber ganz banale Frage, die vielleicht auch manchmal aufkommt, ist, muss ich das mitbringen, Moskitonetz?
Nein, eigentlich nicht, muss man nicht. Die meisten Unterkünfte haben das, außer eben sie haben diese Klimaanlage. Also das haben wir jetzt über die Jahre gemerkt tatsächlich, ist das etwas, was stark abhanden gekommen ist in Thailand, dass du in einer Unterkunft mit Klimaanlage auch noch ein Moskitonetz hast. Manchmal möchte man aber die Klimaanlage gar nicht so weit runterdrehen, dass den Mücken zu kalt ist, weil dann ist einem auch zu kalt. Deswegen... Ja, wir haben so ein Moskitonetz eine Weile auch mitgenommen, aber dann gemerkt, was sollen wir denn mit dem Ding, wenn gar keine Aufhängevorrichtung dafür da ist? Man kann natürlich sehr kreativ werden. Also, aber dann braucht man immer noch so ein bisschen mehr Equipment als nur ein Moskitonetz. Ja, von daher nein, man kann sich die Unterkünfte entsprechend vorher aussuchen oder wissen, okay, so präferiere ich das, so möchte ich mit dem Thema Moskitonetz oder Mückenschutz
verfahren. Wir haben das auch so anfangs mal 1-2 Reisen mitgeschleppt, haben es nie verwendet, weil irgendwie überall, wo wir ein Moskitonetz gebraucht hätten, da gab's eins, zu dem Zeitpunkt zumindest. Und im Worst Case bekommt man natürlich überall dort auch ein Moskitonetz, wenn mal irgendwo wirklich keins wäre und man ist der Meinung, man braucht eins. Johannes, wolltest du noch was sagen?
Ich wollte nur noch zu dem Mückenschutz konkret was sagen, weil ich glaube, dass das die einzige Mückenschutzmarke ist, die ab einem halben Jahr bereits zugelassen ist. Die nennt sich Doctan und ist in der Apotheke oder in Apotheken-Online-Shops erhältlich.
Okay, gut. Cooler Tipp.
Ja, und ansonsten würden wir jetzt sagen, gibt es eigentlich keine zusätzlichen gesundheitlichen extra Risiken. Man checkt natürlich seine eigenen Impfungen vorneweg und man checkt natürlich auch, inwiefern möchte man die Kinder auf was vorher impfen. Also so, das ist so ein generelles Thema. Wir wollen keine Pflichtimpfempfehlung jetzt hier irgendwie aussprechen, aber da sollte man sich natürlich im Zuge einer Reise nochmal Gedanken machen. Weil gerade in so Ländern in Südostasien so etwas wie Masern etc. noch gar nicht so ausgerottet ist wie bei uns.
Bei uns mittlerweile auch nicht mehr.
Ja, bei uns im Prenzlauer Berg nicht mehr.
Ja, wir haben ja in der Thailand-Folge da auch schon mal so ein bisschen größeren Teil zu den Impfungen gehabt. Und da einfach grundsätzlich so immer der Hinweis, wendet euch da am besten an Experten, Tropenklinik, was auch immer. Aber gibt's denn eures Wissens verpflichtende Impfungen, die man haben muss, um nach Thailand einzureisen? Gibt's ja in manchen Ländern, dass man zum Beispiel japanisch Enzephalitis oder sowas geimpft, Gelbfieber geimpft sein muss? Gibt's sowas für Thailand?
Das weiß ich nicht. Gelbfieber wahrscheinlich, aber das gilt ja immer nur dann, wenn man aus einem Gelbfiebergebiet kommt. Von daher denke ich, muss man da nichts beachten, aber natürlich ist es immer sinnvoll, sich einmal beraten zu lassen.
Genau.
Ja, und auch aktuell zu schauen, die Regelungen können sich ja ändern. Also wenn wir jetzt sagen, wenn man aus Deutschland einreist, gibt es keine verpflichtende Impfung, heißt es aber nicht, dass es in einem halben Jahr anders aussehen kann.
Gibt es denn sonst was im Bereich Hygiene, was man beachten sollte, wenn man in Thailand unterwegs ist?
Also wir haben Thailand immer als hygienisch recht unproblematisch empfunden. Das muss man doch sagen. Es ist durchaus, auch wenn es vielleicht auf den ersten Blick sehr anders wirken mag, wenn man aus Westeuropa kommt, ist es doch ein Land, was sehr viel Wert auf Hygiene legt, vor allem auch im Essensbereich. Und wir haben wirklich keine schlechten Erfahrungen gemacht, auch die Kinder überhaupt nicht. Grundsätzlich würde ich natürlich sagen, Händewaschen ist immer verdammt gut vor dem Essen, nach dem Essen und vor allem bei Kindern, die vielleicht auch gerne einfach tendenziell auf dem Boden spielen, alles Mögliche anfassen, ist es umso wichtiger, vor allem als Elternteil, das ist nämlich schon mal schiefgegangen, Kind spielte irgendwie da in irgendwelchen Ritzen rum und fütterte mich dann. So, das Kind hatte gar nichts, ich habe es nicht ganz so gut vertragen. Ich war diese Ritzenpope leider doch nicht mehr so gewohnt, rein hygienisch. Das würde ich jetzt aber fast auf weltweit übertragen. Aber deswegen ist wichtig, dass man da natürlich auf diese Kleinigkeiten schaut.
Genau, also auch die Streetfood-Stände, auch wenn sie jetzt vermutlich dem TÜV-Standard nicht entsprechen, sind doch in der Regel sehr reinlich, weil auch eben die Menschen vor Ort nur dort kaufen, wo sie auch sauberes Essen bekommen. Also wir haben da gar keine Probleme.
Wollen wir mal kurz noch ein bisschen aufs Gepäck eingehen. Wir hatten eine Hörerin-Frage von Mareike, die wollte wissen, ob ihr und wie viel Gepäck ihr denn mehr dabei habt im Vergleich zu früher.
Also vielleicht haben wir sogar weniger Gepäck dabei als früher, weil wir versuchen, unser Gepäck so gering wie möglich zu halten, dass wir eben flexibel vor Ort sind. Und dann sagen wir so, okay, also wir wissen, wir fahren jetzt in ein warmes Land. Das heißt, wir wissen, wir fahren in ein Land, wo man zum Beispiel überall an jeder Ecke seine Kleidung für sehr bezahlbares Geld waschen lassen kann. Das heißt, wir nehmen gar nicht so viele Klamotten mit, auch die Kinder nicht, wie wir das jetzt zum Beispiel bei 4 Wochen Sommerurlaub in Europa tun würden. Dann ja, hat man natürlich einfach auch immer noch diesen Vorteil aus Westeuropa kommend, dass vor Ort die Dinge einfach recht erschwinglich sind. Auch das betrifft auch Kleidung. Das heißt, man kann, wenn man merkt, okay, ich habe jetzt doch eine Spur zu wenig dabei oder sowas, sich noch ein, zwei Teile dazu kaufen. Meistens tut man das ja auch eh, weil es auch ein schönes, eine Aktivität ist, so ein Souvenir ist, was man sich mitnimmt. Das heißt, da lieber ein bisschen Platz lassen dafür und dann auf zwei, drei Wechselshirts verzichten. Eine Weile hatten wir ein Reisebett dabei, weil wir mit zwei Kindern unterwegs waren und da ein bisschen flexibel sein wollten und nicht immer grundsätzlich gleich so einen riesen Aufpreis für, weiß ich nicht, ein zweites Bett, wo dann irgendwie, ja, das nicht so richtig funktioniert hätte. Sonst würde ich sagen, haben wir nichts extra. Nee, im Gegenteil, eher ein bisschen weniger. Spielzeug versuchen wir eigentlich auch immer gar nicht erst groß mitzunehmen, weil es ganz viel spannende Dinge vor Ort gibt, die man erstmal entdecken kann. Und dann häuft sich das auch an. Also unsere Kinder haben wirklich, bekommen die an jeder Ecke ja irgendwas geschenkt. Und dann auch viel Spielzeug tatsächlich. Von daher kann man da guten Gewisses drauf verzichten, wenn man jetzt so das jetzt vom Flug absieht, wo man so ein paar Basics vielleicht doch braucht.
Ein Kuscheltier darf sich jedes Kind aussuchen. Und dann gibt es noch ein paar Stifte und ein bisschen Malpapier oder ein kleines Notizbuch. Und das ist es dann im Prinzip schon. Und der Rest an Entertainment kommt auf dem Weg irgendwie.
Was habt ihr denn dann
automatisch
an,
dazu?
An Gepäckstücken dabei? Haben die Kinder einen eigenen kleinen Rucksack mit? Oder könnt ihr so ungefähr sagen, was habt ihr so dabei?
Ja, also tatsächlich haben die Kinder einen kleinen Rucksack. Wir haben jeweils einen normalen
Tagesrucksack,
so was man so, und dann noch ein großes Gepäckstück, was wir uns zu vier teilen.
Okay.
Genau, also was dann irgendwie so, darf ja dann auch nicht schwerer sein als die 20 oder teilweise 23 Kilo. Und das hat immer ganz gut hingehauen. Was, wenn dann vielleicht, wenn es möglich ist, als Zusatzgepäck, haben wir meistens noch eine Reisetasche dabei, weil wir ja jetzt, wie man vielleicht schon rausgehört hat, das ja immer im Winter machen. Und dann haben wir diese ganzen Mäntel oder Schuhe und so, die man alle auf einmal in Thailand nicht mehr braucht. Da haben wir meistens noch eine Reisetasche, wo wir dann dieses Zeug reinverstauen und dann fertig.
Okay, cool. Aber das heißt, ich meine, ihr seid oder beziehungsweise eure Kinder sind aus dem Alter, denke ich mal, dann schon größtenteils raus. Was auch immer wieder gefragt wird, ist eben, wie das mit so einem Buggy aussieht. Habt ihr früher ein Buggy mitgehabt oder wie ist eure Empfehlung?
Wir haben einmal ein Buggy mitgenommen, ja, und haben ihn ein einziges Mal für 10 Minuten ausgepackt gehabt und benutzt. Also unsere Empfehlung ist jetzt tatsächlich, dass wir jetzt damit gar nichts anfangen konnten. Am Strand funktioniert das nicht. Meistens hast du irgendwie, was heißt meistens, stimmt nicht, aber bei uns war es so, dass wir viel so Schotterwege hatten oder so, fährt es sich auch nicht so mega entspannt drauf. Dann ist es doch sehr sonnig und das ist dann ja nicht immer so einfach zu umgehen, dass man dann das Kind nicht in dieser prallen Sonne spazieren fährt. Bangkok fanden wir jetzt auch nicht so eingänglich mit dem Buggy. Dafür ist dann doch zu viel, ach, dann muss ich auf die Straße ausweichen, weil irgendeine Wurzel hat sich da in den Gehweg gepflanzt oder ein Auto steht irgendwie auf dem Gehweg etc. Aber ja, das ist so ein bisschen unsere Erfahrung gewesen. Das mag ganz anders sein für andere. Also wir haben uns jetzt zum Beispiel nicht groß in Phuket bewegt.
Also wir haben hauptsächlich ein Tragetuch oder so eine ähnliche Tragevorrichtung benutzt, als die Kinder sehr klein waren. Und als das dann nicht mehr möglich war, ja, sind die Kinder gelaufen. Ja. Oder durften auch mal auf den Rücken drauf, aber jetzt ohne größere Fahrzeuge.
Ja, okay, das ist ähnlich wie bei uns. Wir hatten auch lediglich Tuch und Tragehilfe mit und ja. Stefan, du wolltest was sagen?
Ja, ich kann das auch bestätigen. Also der Buggy wies sich als sehr hilfreich am Flughafen, ne, wenn man die weiten Strecke von einem Terminal zum anderen zurücklegen musste. Und vielleicht mal im Restaurant, wenn das Kind schon eingeschlafen war. Aber ansonsten, die Wege sind ja dann oft nicht asphaltiert. Am Strand kommt man sowieso nicht voran. Bordsteine, die ja zum Teil gefühlt einen halben Meter hoch sind, wo man den Wagen kaum hochbekommt. Und auch in so einer Großstadt wie Bangkok, dann funktioniert jeder zweite Aufzug nur, dann kommt man gar nicht hoch in die Skytrain-Station. Aufs Boot kommt man mit dem Buggy auch nicht wirklich gut. Daher ist, wenn das Kind getragen werden kann mit so einer Trage, das auf jeden Fall die beste Option.
Ja, wir haben tatsächlich mal einen Buggy geschenkt bekommen von einer Einheimischen, die am Straßenrand, wo wir öfter abends essen waren, die hatte dann an einem Abend den Buggy von ihrer kleinsten Tochter mit, den sie wohl nicht mehr gebraucht hatte, und sie hat darauf bestanden, dass wir uns den ausleihen, obwohl unsere Tochter so klein war, dass wir sie noch gar nicht reinsetzen konnten. Aber tatsächlich hatten wir das Ding dann mitgenommen und haben gerade am Abend, wenn wir mal so am Strand saßen und unsere Tochter eingeschlafen war, wie du auch sagtest, Stefan, sie da reingelegt, und sie konnte da zumindest mal ein Schläfchen halten, ohne dass wir sie auf dem Arm halten mussten. Ja, so viel auch wieder zum Thema Freundlichkeit der Thais. Ja, es neigt sich ja langsam dem Ende zu. Wir müssen hier ein bisschen auf die Uhr schauen. Könnten hier sicherlich noch Ewigkeiten weitererzählen. Aber zum Abschluss, gibt's denn besondere Herausforderungen, auf die man unbedingt vorbereitet sein sollte, wenn man mit Kind nach Thailand reist?
Ja, also ich würde auf jeden Fall nochmal zum Thema Mückenschutz gerne, dass man da vorbereitet ist. Es gibt eben, wie gesagt, keine Präparate, die wirklich richtig wirksam sind für unter zweijährige Kinder vor Ort. Das heißt, da sollte man unbedingt vorher hier in Deutschland, Österreich, Schweiz sich eindecken, dass man genug dabei hat. Dann wäre der andere Tipp, seid spontan, lasst euch einfach ein, nehmt euch Zeit, macht euch keinen riesen Plan. Es müssen ja alle irgendwie neu ankommen und sich einfinden. Und ich glaube, je entspannter man die Sache angeht, mit weniger Druck, desto überraschend schön wird es.
Ja, das würde ich auch nochmal unterstreichen. Also sich die Zeit zu nehmen, nicht zu versuchen, alle möglichen Highlights abzuklappern. Vielleicht, weil man auch zum ersten Mal selber in dem Land ist und natürlich Interesse hat, möglichst viel zu sehen. Aber das ist ein Ansatz, der dann durchaus schnell zu Konflikten führt. Und sich da einfach die Zeit zu nehmen und dann lieber 1, 2, 3 Tage länger am Ort zu bleiben und dann weiterzuschauen, wohin es alle zieht, das ist auf jeden Fall sehr lohnenswert.
Cool. Mögt ihr uns noch ganz kurz verraten, wo unsere Hörerinnen und Hörer ein bisschen mehr über euch und eure Projekte erfahren können?
Ja, auf reisedepeschen.de. Da findet ihr auf jeden Fall zahlreiche Artikel von uns, aber auch von vielen Gastautoren zu Thailand, Südostasien, aber auch zu der ganzen Welt. Und ansonsten gibt es unsere Bücher aus dem Reisedepeschen Verlag tatsächlich in bestellbar in jeder Buchhandlung, und im Speziellen, wenn man sich unsere Tipps zu Thailand anschauen möchte, dann ist es der Inselguide Thailand vom Reisedepeschen Verlag.
Super, also schaut da auf jeden Fall mal rein. Wir werden euch den Link auch in die Shownotes packen. Wenn ihr bis hierhin zugehört habt, dann wisst ihr, Thailand mit Kindern, das geht und wie. Denn es ist nicht nur machbar, sondern es kann halt einfach eine der schönsten Erfahrungen für die ganze Familie sein. Klar, eine Fernreise mit Kindern, das bringt immer ein paar Herausforderungen mit sich, aber mit der richtigen Vorbereitung und ein bisschen Gelassenheit wird daraus ein unvergessliches Abenteuer. Mariana und Johannes haben heute gezeigt, dass Reisen mit Kind nicht kompliziert sein muss und dass man keine Angst davor haben sollte. Ganz im Gegenteil, rausgehen, Welt entdecken, neue Kulturen kennenlernen, das sind Erlebnisse, von denen eure Kinder ihr Leben lang profitieren. Also traut euch, packt die Koffer, nehmt euch die Freiheit, die Welt mit euren Kindern zu erleben, und sammelt Erinnerungen, die euch keiner mehr nehmen kann. Ein riesiges Dankeschön an euch beide für all die wertvollen Tipps und Geschichten. Wenn ihr noch Fragen habt oder eure eigenen Erfahrungen teilen wollt, schreibt uns gerne. Und wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns gerne eine Bewertung da, denn das hilft uns enorm. Auf unserer Website findest du auch noch mal tiefergehende Informationen zu den einzelnen Destinationen, Hoteltipps, Restaurantvorschläge und auch praktische Tipps, die dir das Reisen mit Kindern erleichtern. Für aktuelle Infos und mehr Inspiration folgt uns alle gerne auf Facebook und Instagram. Und wenn euch der Podcast gefällt, wie schon erwähnt, lasst gerne eine Bewertung da. Schön, dass ihr zugehört habt und wir freuen uns, euch schon bald wieder bei der nächsten Episode von Faszination Südostasien, der Reisepodcast, begrüßen zu dürfen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal und denkt dran, die Welt gehört den Mutigen. Danke Mariana, danke Johannes, danke Stefan.
Danke euch.
Dankeschön.
Ciao. Tschüss.